dankbar für seine Gegenwart, für seine Liebe, für seine Güte, für seine Barmherzigkeit. Herr, begegne mir. Ich bin Gott dankbar für alles, was wir einfach aus seiner Hand nehmen dürfen. Ich begrüße auch meine Frau wieder nach einer Weile, dass sie wieder hier ist. So, Gott möge auch sie segnen. Sie ist jetzt wieder Berlinerin. So. Lass uns Johannes Evangelium 13 aufschlagen. Das ist die Geschichte mit der Fußwaschung. Ich werde nicht über Fußwaschung predigen, aber da ist eine kleine Sache drin, die Jesus geboten hat. Mein Thema ist heute, was, wenn wir für Jesus aufstehen würden oder Jesus uns begegnen würde. Und da lese ich im Vers, Kapitel 13, Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich es euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der ihn gesandt hat. So ihr wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Also, wir haben eine Berufung, wir haben einen Auftrag, und wenn wir das tun, was wir tun sollten, passieren Zeichen und Wunder. Also, wenn wir für Jesus aufstehen würden, in Johannes Evangelium Kapitel 1, da ist die Rede, dass denen der Wein ausgeht. Wenn sie das tun, was Jesus sagt, da passieren diese Weinwunder. Dann nächstes Mal passieren Brotwunder. Also wenn wir immer was unternehmen, etwas anstellen, etwas machen für Jesus in Jesu Namen, passiert immer etwas. So, was, wenn wir für Jesus aufstehen würden? Wir als Gemeinde fangen ja Open-Air-Mission an. Wir wollen auf die Straße rausgehen. Das ist auch schon ein bisschen Einstieg und Vorbereitung. Am besten die ganze Gemeinde geht raus. Aber natürlich kann ich nicht erwarten. Aber wenn 2 oder 3 oder 4 oder 5 rausgehen, das reicht schon. Denn, guck mal, mit 5 Kieselsteine. David hat 5 Kieselsteine mitgenommen vom Bach. Mit einem hat er schon einen Riesen erledigt. Also, euer einer soll 1000 jagen. Überlegt einmal, wenn 5 Leute rausgehen, werden 5000 Leute gejagt. Nur als Beispiel. So, wenn wir nur aufstehen würden. Zuerst einmal für das Wochenende. Am Freitag, Gott sah, dass es gut war. Na was denn? Die Schöpfung, die Kreatur und so weiter. Aber es gibt ein paar Sachen, die Gott nicht so gut gefallen. Wir wollen sehen, weil wir Gott die Dinge des Lebens dieser Welt sehen. Dann am Samstag, den 9. haben wir Hochzeit um 13 Uhr. Kevin und Jacqueline wollen heiraten. Die haben was vor. Die wollen also was unternehmen. So starten ins neue Leben. So, und wir möchten dabei sein. Ich seid alle herzlich als Gemeinde eingeladen. Es gibt einen tollen Kuchen. Jacqueline arbeitet in der Bäckerei. Extra für sie gebacken wurde dort von den Kollegen. So diese große Torte. Die kommen gar nicht durch die Tür rein. Da braucht man also extra Schiebewagen dazu. Okay, also ihr seid herzlich eingeladen zu dieser Feier. Und abends ist dann der Gottesdienst um 19 Uhr. Verliere nicht deinen Schwung, den geistlichen Elan, den geistlichen Pep. Sonntag, den 10., da ist das Thema Krieg der Worte. Krieg der Worte, also über Worte werde ich, über das Geheimnis des Sprechens und der Aussage der Medien, was die Medien für eine Kraft besitzen und was Worte für eine Macht sind. Sie können absetzen oder aufsetzen oder Worte. So, über die Worte spreche ich. Und gleichzeitig am 10. im Rahmen des Gottesdienstes. Natürlich, das Thema ist Krieg hier. Aber trotzdem mittendrin im Gottesdienst machen wir eine Feier, eine Segnung. Lilo und Horst, sie wollen gesegnet werden als Eheleute. Also eigentlich wollten sie was ganz anderes. Sie wollten mit den jungen Leuten heiraten und mit heiraten dann am Schluss noch gesegnet werden. Aber die jungen Leute wollten ihre Hochzeit haben. In aller Liebe, jeder soll es für sich haben. Und dann Sonntagabend, eine Sonntag früh um 10 Uhr, und dann in dem Rahmen des Gottesdienstes werden dann die zwei gesegnet als Mann und Frau. Wir haben ja verschiedene Formen. Also das Offizielle ist natürlich Standesamt und so. Aber es sind ältere Leute und unser Staat ist so dumm, dass dann Rente verloren geht und so weiter und dergleichen. Wir machen da nicht mit. Und das Offizielle ist ja die kirchliche Trauung. Die kirchliche Trauung ist dann die offizielle Trauung. So, und wir können segnen. Dann am 16. noch im Programm, am 16. April, 11 Uhr, ist Frauenbrunch. Und das Thema ist, Jesus bricht alle Ketten. Also, herzlich eingeladen. Was, wenn wir für Jesus aufstehen würden? Er hat uns ein Beispiel gegeben. Und Menschen sind immer wieder so für Jesus aufgestiegen und aufgestanden und gesagt, so spricht der Herr. Sie haben im Namen Gottes geredet und da sind Dinge passiert. Was würde passieren? Ich will, dass du das ein bisschen nachdenkst und meditierst. Was würde passieren, wenn wir unseren Glauben wirklich ernst nehmen würden. Was würde passieren, wenn du so leben würdest, wie es in der Bibel geschrieben steht? Wenn du Gottes Wort richtig ausleben würdest und dich mit dem Wort Gottes so richtig beschäftigst, so intensiv und sagst, das setze ich um, so spricht der Herr. Was würde passieren, wenn wir für Jesus auf die Straße gehen? Was würde passieren, wenn du so einen Aufkleber da am Revier hast, Jesus liebt dich? Oder nur Jesus einfach drauf hättest. Weißt du, wenn in der Bibel heißt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Was würde passieren, wenn du Jesus mal in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie oder wo auch immer sagen würdest, du, tut mir leid, ich glaube an Jesus. Da brauchst du dir gar nicht leid tun. Aber du musst den Leuten das sagen, dass es dir leid tut, ihnen das sagen zu müssen, dass du einen anderen Geist hast, dass du eine andere Gesinnung hast. Aber tut mir leid. Also ich glaube, das ist am besten so ein bisschen zu runtersteigen, so von unten abholen, zu sagen, tut mir leid, aber ich muss euch was sagen. Ich glaube an Jesus übrigens. Oder wie auch immer. Was würde passieren, wenn wir für Jesus mehr Reklame machen würden, von ihm mehr reden würden, radikaler werden würden im Glauben? Natürlich würden die einen sagen, die sind fanatisch oder Fundamentalisten. Was würde passieren, wenn du mehr von deinem Leben Jesus zur Verfügung stellen würdest? Denk drüber nach. Was würde passieren, wenn wir für Jesus anfangen würden zu kämpfen und auf die Barrikaden gehen würden, so wie die Kommunisten oder was weiß ich, irgendwelche Sekten oder Gruppen, wenn wir für Jesus eifern würden, dein Reich komme, beten wir im Vater unser, aber was tun wir, damit das Reich Gottes kommt? Drehen wir da die Däumchen und sagen, Engel, mach mal was, Heiliger Geist, du mal was. Ich denke, wir haben den Auftrag, wir beten, dein Reich komme und ich muss dafür sorgen, dass das Reich Gottes kommt. Dass irgendwo das Reich Gottes bleibt und dass das Reich Gottes Platz bekommt und Ansatzpunkte. Dann muss ich das Wort Gottes predigen und so weiter. Was würde passieren, wenn wir für Jesus viel mehr in den Riss treten würden? Wenn du Nachrichten siehst oder hörst oder liest und sagst, nee, das, was dir da erzählt, ist Käse. Das ist Gotteslästerung. Wenn du Stellung für Gott beziehen würdest, viel mehr in deinem Leben. Und weißt du, du liest und hörst, du könntest schnell an den Hörer gehen und schnell die Nummer wählen und sagen, lieber Redakteure, was ihr da erzählt, ist Unsinn. Ich glaube was anders und ich lebe was anders. Da werden Dinge sich verändern. Aber das Salz ist dumm geworden, steht in der Bibel. Und es ist so nichts mehr nütze, dass du mal nicht mal als Streusalz. Also wir sollten wieder diese Salzkraft oder Lichtkraft besitzen, dass wir für Jesus aufstehen. Was würde passieren? Ich gehe dieser Frage nach. Was würde passieren, wenn wir das Leben Jesu einfach zu leben mal beginnen, so wie Jesus? Nicht natürlich so kleiden in alten hebräischen Klamotten. Nein, das muss nicht ganz in Jeans kommen. Jesus liebt etwas, nur in Jeans kommst und was weiß ich, modern dich anziehst, auch Lederhose ganz anziehen und was willst also, du? Wir müssen nicht altmodisch rumlaufen. Manchmal denken die Leute, wir leben erst für Jesus, wenn wir altmodisch laufen. Wir sind super modern. Weißt du, wir haben Kleider des Heils. Weißt du, wie unsere Klamotten aussehen? Das sind diese Kleider, die wir hier auf dieser Erde fabrizieren. Gar nichts. Gott hat ganz andere Schnittmuster. Ganz andere Art und Weise. So, fang an für Jesus zu leben, so wie du lebst. Mit dem Herzen. Was würde passieren, wenn du anfängst, mit dem Herzen zu denken, mit dem Herzen zu reden, mit dem Herzen zu geben, mit dem Herzen zu dienen? Nicht nur mit dem Verstand. Was springt mir dabei raus? Was verdiene ich dabei? Wo kann ich oder wie kann ich mich profilieren? Wenn wir Gott so ernst würden, wie Jesus ihn ernst genommen hat, sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Leute, ihr habt aus meinem Vaters Haus eine Räubergrube gemacht. Was würde passieren, wenn wir für Gott eifern würden wieder und uns für Gott einsetzen würden und die ganzen Händler aus der Kirche rausschmeißen und die ganzen Schmarotzer und die ganzen Schwätzer aus der Kirche rauswerfen würden? Jesus hat um sein Haus geeifert. Was würde passieren, wenn wir uns für Jesus aufopfern würden, wenn wir für Gott aufs Ganze gehen würden, auf die Barrikaden gehen würden und sagen, das ist mein Herr, ich liebe ihn, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich denke so wie Josua. Josua sagt, mir ist doch Schnuppe und egal, was ihr macht, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, basta. Was ihr macht, könnt machen, was ihr wollt, ich. Und deshalb ist so wichtig, was du tust, du bist ausschlaggebend für deine Umgebung. Was würde passieren, wenn du wieder du wirst und selbstbewusst wirst und Freude hast am Herrn, große Lust am Herrn hast. Was würde passieren, wenn wir so für Gott arbeiten würden, wie wir für das Geld arbeiten würden oder für das Materielle, für unsere Karriere oder für unsere Ehre oder unsere Selbstbestätigung oder Beweis? Was würde passieren, wenn wir so kämpfen würden und so arbeiten würden, als wenn um das nackte Überleben gehen würde? Eifer für Gott. Was würde passieren? Die Apostel, die haben gesagt, wir können es nicht lassen. Wir sahen seine Herrlichkeit, wir sind so gepackt, wir sind so ergriffen, wir können nicht lassen, was wir da gesehen haben. Für sie war Jesus Nummer eins. Moses und Elia, die sind wieder zurückgegangen, wo sie gekommen sind. Und dann blieb nur noch Jesus allein und sie lebten für Jesus, sie arbeiten für Jesus, setzen sich für Jesus ein. Sie gaben alles für Jesus. Ich muss vorstellen, was würde passieren, wenn du so leben würdest wie die Aposteln? Wir haben verlassen Vater, Mutter, Fischerei und wir haben das Zollhaus verlassen, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Komisch. Heute passiert so wenig, weil wir so wenig geistliche Fanatiker haben. Wir überlegen uns, wovon werde ich die Miete bezahlen? Und wie komme ich weiter? Und so weiter. Oder wie werde ich das überleben? Kann ich das überhaupt überleben? Wir haben verlernt, alternativ zu leben. Grundsätzlich. Lasst uns da ganz ehrlich sein. Wir sind von Wasser und vom Strom und wir sind von all diesen Dingen so abhängig, dass wir uns nicht leisten können, alternativ zu leben. Wir sind so gebunden in dieser Gesellschaft, so eingebunden, das merken wir fast gar nicht. So. Was würde passieren, wenn wir anfangen würden, Nachahmer Jesu zu werden, seine Nachfolger, in seine Fußspuren gehen würden, wenn wir den Beispielen, die Jesus uns gegeben hat, folgen würden? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt Jesus. Tut so, wie ich es getan habe, Johannes 13. Ein Beispiel. Selig seid ihr, so ihr tut's. Also, und wenn schon ein Beispiel so starke Resonanz bewirkt, so starke Macht und so starke Auswirkung hat, diese Fußwaschung. Und Jesus hat noch viel mehr Beispiele gegeben. Johannes in seinem Evangelium sagt, die Bücher können nicht fassen. All das, was Jesus gesagt und getan und gewirkt hat, das ist eine ganze Menge. Die Bücher können es nicht fassen. Also, er hat so viele Beispiele gegeben. Und schon bei einem Beispiel bist du so selig, wenn du tust. Stell dir mal vor, du vergibst jemand, weil er gesagt hat, du sollst vergeben. Du vergibst jemand und was für ein Segen des Vergebens ist. Und jetzt darfst du 70 mal 7 mal 7 vergeben. Also da kannst du so überglücklich den ganzen Tag rund um die Uhr, alle Sekunden kannst du dein Glückerlebnis erfahren, so ein Freudeerlebnis haben. Wie oft soll ich vergeben? Ein Beispiel folgen. Was wäre, wenn du schon, und das ist schon großartig, wenn du einem Beispiel folgst, nur etwas, da gibst du etwas zur Ehre Gottes, hilfst irgendeinem Armen oder Kranken oder einem schwachen Menschen, stehst irgendwo bei und das erquickt deine Seele und sagt, Mensch, das habe ich wieder so eine Perle mir im Himmel verdient. Und wir können uns Perlen im Himmel verdienen. Die Bibel sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und das ist das, was du hier getan hast, ohne Dankeschön. Ohne Anerkennung, ohne Lob und ohne was. Und Jesus gab uns so viele Beispiele. Vielleicht nur ein paar kleine Beispiele. Weißt du, wenn schon ein Beispiel so gewaltig und so großartig ist, selig seid ihr, so ihr tut's, wie ich es getan habe. Eine Seligpreisung. Hinter jeder Aktion, hinter jedem Werk, das du tust im Namen Gottes oder für Gott, zur Ehre Gottes, fließt ein Segen zurück. So, er gab uns Beispiele, vielleicht noch ein paar. Er erniedrigte sich. Weißt du, es ist eine große Gnade, sich zu erniedrigen. Einfach sich zu senken, einfach sagen, nein, danke. Oder einfach unten durch, einfach das, sich zu erniedrigen. Einfach der Kleine sein. Weißt du, was in der Bibel heißt? Wer unter euch der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. Und damit fängt das geistliche Leben an, sich zu erniedrigen und ja kleine Aufgaben, kleine Dienste zu verrichten. Oder Jesus ließ sich zu verspotten und verachten. Ich denke nur an die Apostel, die kamen zurück und die sagten, Vater, danke, wir sind würdig geachtet worden, jetzt für das Reich Gottes zu leiden, jetzt für das Evangelium zu leiden, jetzt die Schmach Christi zu tragen, wir sind jetzt würdig und so weiter. Die waren begeistert. So, oder er gab uns ein Beispiel, wie man Menschen in der Not begegnet, sich der Not annimmt. Weißt du, Jesus gab uns so viele Beispiele, aber er hat nicht geplant. Jesus hat nicht geplant, also heute werde ich 3 Kranke heilen, einen Toten auferwecken, dann werde ich Brot vermehren am Abend, dass die was zu essen haben. Nein, es begab sich. Der Herr Jesus hat aus jeder Situation das Optimale gemacht. Es begab sich. Er lebte. Er lebte, würde ich sagen, fast wie in den Tag. Das konnten sie damals leisten. Damals gab es kein Auto und keine Straßenbahn und kein Telefon und keine Uhr. Die Uhr ist erst im 15. Jahrhundert erfunden worden. Die gingen nach der Sonne, standen mit der Sonne auf und gingen ins Bett mit der Sonne. Es gab kein Fernsehen damals. Also da konnte er sich leisten. Es begab sich, war ausgeschlafen und er hat immer wieder gute Ratschläge gegeben und den Menschen gezeigt, wie man lebt. Also wie man aus jeder Not ein Wunder macht. Wunder passieren aus der Not heraus. Wo keine Not ist, wird auch kein Wunder geben. Wein geht ihnen aus. Da ist nichts zu essen. Und so weiter. Jesus hat immer die Not aufgegriffen und ein Wunder draus gemacht. Also, selig seid ihr, so ihr tut, indem du guckst, wo ist eine Not da? Geh mal durch die Familie, durch die Situation. Wo ist eine Not? Und mach aus der Not ein Wunder. Du bist ein Wunderwirker. Du musst nicht warten, bis da irgendein großer Apostel kommt und ein Wunder bewirkt. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr habt den Auftrag. Ihr sollt es machen. So, hat uns Beispiele gegeben. Gar nicht groß Tamtam machen, Aufheben machen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, aber wir haben nur 5 Brote. Das reicht vollkommen aus. Du brauchst nicht mehr. So. Er gab uns Beispiele, seinen Mördern zu vergeben. Der hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist was Großartiges, das ist Christliches. Das ist was nur ein Mensch, der wirklich voller Liebe ist, tun kann. Vater, vergib meinen Henkern, meinen Mördern, meinen Verbrechern, die an mir ein Verbrechen begehen und mich umbringen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder den Spöttern, dem einen Schächer, der dort am Kreuz hängt. Jesus widerstand dem Teufel, auch ein Beispiel gegeben. Weißt du, du bekommst so viel Freude, wenn du Erfolgserlebnis hast im Kampf gegen Satan. Es steht geschrieben, werde ich nicht machen, ich werde mich an die Bibel halten. Weißt du, wo du nicht einverstanden bist, das will Gott auch nicht. Wenn du das gelernt hast, deinem Herzen zu gehorchen und das, wo du nicht einverstanden bist, nö, und dann die passende Bibelstelle dazu suchen, am besten 2. Also der Teufel kommt immer mit einer Bibelstelle, du musst 2 haben. Und Jesus hat immer 2 Bibelstellen genommen. Also immer wenn er dem Teufel widerstand, hat er immer eine Kombination von Bibelstellen genommen. Also und aus dann einen Spruch gemacht und das saß. Du musst also rabbinisch dem Teufel antworten. Rabbinisch ist, dass du die Bibel kennst. Weißt du, bei Rabbis ist es so, wenn die diskutieren da über Bibel, da sagt der Rabbi so und so und so. Nein, aber es ist genau so und so und so. Du musst da genau Opposition ergreifen. Und Jesus ergriff Opposition Satan gegenüber, den Pharisäern gegenüber, widersprach und hat immer Erfolgserlebnisse gehabt. Du musst also besser gerüstet sein als deine Widersacher. Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, geht seid klug und ohne falsch. Er liebte und er kannte Gottes Wort, also hat uns ein Beispiel gegeben. Er kannte seine Bibel, obwohl er noch kleiner Knirps war, mit 12 Jahren ist er im Tempel und da unterhält er die Schriftgelehrten und die staunen, wo kommt das alles her? Woher weiß er? Er war aus Gott. Und ein Mensch, der aus Gott ist, der weiß immer mehr als alle Schriftgelehrten. Selbst eine Oma, die aus Gott ist, die weiß mehr als alle Schriftgelehrten. Du musst nur aus Gott sein und er war aus Gott. Wenn du von Gott abstammst und wiedergeboren bist, dann hast du auch die Abstammungsurkunde von Gott. Jeder Wiedergeborene hat die Abstammungsurkunde von Gott. Und er weiß, mein Erlöser lebt. So, er gab Gott immer die Ehre, auch so ein Beispiel gegeben. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm heraus. Verstehst du, also Gott die Ehre gegeben, Gott gedankt, Gott gepriesen, Gott gelobt. Lass uns von Jesus lernen. Da lernst du siegen, überwinden. Und da lernst du lieben, da lernst du Frieden halten, Frieden üben und was auch immer ist. So zum Beispiel, er gab uns ein Beispiel, er liebte den Judas. Hast du auch so Judas oder Judisse? Vielleicht paar, gleich eine Menge. Weißt du, die kommen, ach liebe Schwester, lieber Bruder. Und dann schon mit dem Dolch hinten im Rücken und lyncht dich. Und was macht Jesus? Er liebte sie alle bis zuletzt, auch wenn sie alles Feiglinge waren und sich aus dem Staub machten, als sie das Kreuz gesehen haben. Jesus, und da können wir Beispiele lernen. Wie kann ich ein gesegnetes Leben führen? Ich denke, nur ein Beispiel ist, er betete manchmal ganze Nacht, hat er ganze Nacht auf dem Berg verbracht, mit dem Vater gesprochen und dann traf er seine Entscheidungen. Wir sind manchmal sehr, sehr, sehr tollpatschig. Wir treffen Entscheidungen so aus dem Ärmel. Wir denken, jetzt sollte das so und so passiert. Weißt du, und wir haben es nicht gelernt oder verlernt. Wir haben es wieder verlernt, möchte ich sagen, den Herrn zu fragen. Haben wir schon den Herrn gefragt? Jesus hat keine Entscheidung getroffen. Ich muss jetzt mal meinen Vater fragen. Und ich tue nichts ohne sein Einverständnis und seinen Willen. Er hat also ganze Nächte im Gebet verbracht und dann war er konsequent und kompromisslos. Er sagte, das hat mein Vater mir gezeigt. Ich werde nicht anders tun. Und ich lasse mich von euch nicht manipulieren. So, er tat stets und immer den Willen Gottes. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Probier mal, leb mal so diesen Glauben konsequent und kompromisslos aus. Und du wirst sehen, was dann passiert. Sag doch deinen Leuten, die dich immer ständig manipulieren wollen, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Du gehörst Gott, du gehörst nicht der Gesellschaft mehr, du gehörst nicht mehr den Menschen, du gehörst nicht mehr deinem Mann, deiner Frau, deiner Familie, deinen Kindern, deiner Arbeit, du gehörst nicht mehr dem Geld, wenn du Kind Gottes bist und wiedergeboren bist, du gehörst dem Herrn. Und der Herr bedarf seiner. Und dann holst du deinen Esel. Oder das Apartment. Der Herr bedarf es. Wo ist der Raum mit den Ledersesseln? Ist das interessant? Jesus hat diesen Raum gesucht und er wusste, mein Vater hat das vorbereitet, er wusste im Gebet, da ist irgendwo ein Raum mit wunderbaren Sesseln, Ledersesseln und da ist alles ausstaffiert, da ist das Lamm schon geschlachtet und gebraten und gebrutzelt. Und da steht alles bereit. Aber er hat es im Gebet alles durchgebetet. Er kam vom Ölberg und sagte, mach das und regel das, ihr werdet das alles so sehen. Weißt du, wenn du mit Gott redest und da ist das Geheimnis, lass uns von Jesus lernen. Er besprach alles mit dem Vater. Ohne den Vater hat er nichts getan. Und er hat uns gelehrt zu beten, dein Wille geschehe, Vater. So, er liebte das Haus Gottes. Das ist auch so eine Eigenschaft. Fang an, das Haus Gottes zu lieben, dann bist du ein Gesegneter Gottes. Ich denke nur an David. Er sagte, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Und ich möchte lieber Pförtner in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Ich will einfach in deinem Haus sein. Fang an, das Haus Gottes zu lieben. Ich meine nicht die Kirche. Ich meine nicht die Ortsgemeinde. Nein, das Reich Gottes. Das ist das Haus Gottes. Die Familie Gottes. Haus Gottes ist noch viel mehr als nur irgendwie eine Kathedrale oder eine Organisation. Haus Gottes ist das, was Gott gehört. Und was gehört alles Gott? Denk drüber mal nach. Du wirst große Erkenntnisse bekommen, wenn du nachdenkst. Was gehört zum Haus Gottes? Weißt du, zu einem richtigen Haus Gottes, da gehört unheimlich viel. Da sind Knechte und Mägde, da sind Diener, das ganze Bodenpersonal Gottes auf der einen Seite, da ist das ganze Kleinvieh und das Großvieh dazu. Da gehört alles dazu zum Haus Gottes, zum Reichtum, zum Schatz Gottes. Er lebte das Haus Gottes und er war ganz, und das ist auch ein Beispiel, was Jesus uns gab, er war ganz abhängig vom Vater, total abhängig vom Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war das Letzte. Bis zum Schluss. Er war total abhängig hier vor seinem himmlischen Vater und immer den Vater gefragt und immer, was dient dem Vater zu seiner Ehre. Das sind nur ein paar Beispiele, also, was Jesus uns gegeben hat. Und er sagt sogar beim Abendmahl, tu das zu meinem Gedächtnis. Also du hast ein Beispiel bekommen vom Herrn, ein Wunder, ein Hinweis, und jetzt tust du seinem Gedächtnis so oft, ihr zusammenkommt, sobald es du Gelegenheit hast. Du musst nicht jetzt irgendwie krampfhaft irgendwie warten, sondern so oft ihr zusammenkommt, tu das zu meinem Gedächtnis. Tu das zu meinem Gedächtnis. Also, du sollst dich immer daran erinnern, dabei ihn groß machen und ihn in Erinnerung rufen, nicht nur beim Abendmahl, sondern überall. Tu das, was Gott so dir damals gezeigt hat, was du in dem Evangelium gefunden hast. Und wir sehen, erleben es mit und so weiter, wenn wir Gott gehorchen, dass plötzlich Türen aufgehen, dass sich die Situationen verändern, dass Gott in unsere Probleme hineinkommt. Weißt du, wir müssen ja die Tür aufmachen für Gott in unsere Probleme hinein, sonst kann er nichts tun. Du bist die Tür für die Herrlichkeit des Herrn. Nicht Jesus, ich bin die Tür, das ist wahr. Jesus ist die Tür, die ist die Tür, dass wir zu Gott kommen. Aber jetzt Gott muss zu uns kommen. Das ist wichtig. Gott muss zu uns kommen und da muss ich ihm die Tür dazu aufmachen. Was würde passieren? Was würde passieren, wenn wir anfangen würden, dem Beispiel Jesu konsequent und kompromisslos zu folgen und dahin gehen, wo Gott uns hinschickt, so wie Jesus, der ließ sich von dem Vater leiten, was der Vater will, was er will und wünschte. Wenn wir den Beispielen Jesu nur jetzt den kleinen Beispielen aus dem Evangelium folgen würden, wenn wir anfangen würden, für Jesus nur zu leben. Herr, alles bist du, mein Glück, meine Freude, mein Vergnügen, du bist meine Freizeit. Gott mit Jesus, ich meine Jesus, nicht Religion. Leute, wir müssen Religion und Jesus trennen. Jesus hat mit Religion nicht viel zu tun. Die Leute haben ihn zur Religion gemacht, zur Tradition und so weiter. Was würde passieren, wenn du anfängst so zu reden, wie Jesus geredet hat? Weißt du, wie er geredet hat? Wahrlich, wahrlich. Oder ja, ja, oder nein, nein. Und was da drüber ist, das von übel. Wahrlich, wahrlich. So unterstreichen. Kannst du wirklich das Gott nehmen und Gott dann zu benutzen? So will der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, kannst du in der Autorität Gottes sprechen? Jesus tat es. Was würde passieren? Wie würden die Pharisäer reagieren, wenn du anfängst so zu reden wie Jesus? Die haben den nicht verkraftet. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Du siehst also, wie er die fertig gemacht hat. Das ist schon ein hartes Wort. Also können steinigen, bitte, die Frau steht frei. Aber wer ist von euch ohne Sünde? Und du siehst, er hat durch Kleinigkeiten mit bestimmten Betonungen, er hat die richtige Betonung gehabt. Weißt du, nicht was wir sagen, deshalb das Thema auch Krieg der Worte, nicht was wir sagen oder wie wir sagen, sondern die Autorität, in welcher Autorität spreche ich? Spreche ich in meiner Autorität oder in der Autorität Gottes? Also wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was würde passieren, wenn wir anfangen würden, nach der Bergpredigt zu leben? Matthäus 5 bis 7. Wenn du das nur umsetzen würdest, brauchst gar nicht mehr weiter in der Bibel lesen. Das würde dir vollkommen reichen für den Rest deines Lebens. Was würde passieren, wenn wir so beten würden, wie Jesus gebetet hat? Was würde passieren, wenn wir Menschen so lieben würden, wie Jesus sie geliebt hat? Was würde passieren, wenn wir so mit Gott verbunden wären, wie Jesus mit Gott verbunden war? Mit dem Vater und dem Himmel. Was würde passieren, wenn wir die Menschen so tragen würden, wie Jesus sie getragen hat? Seine Aposteln, seine Jünger, die waren keine Apostel, seine Jünger, die waren schwer vom Begriff. Was würde passieren, wenn du die Menschen, die schwer vom Begriff sind, tragen würdest? Ach, ihr Kleingläubigen, kapiert es nicht. Weißt du, du hast schon 100 Mal was gesagt und der hat es immer noch nicht begriffen, oder sie. Aber das ist die Liebe Gottes, dass du immer wieder von vorne anfängst und immer weiter trägst. So, was würde passieren, wenn wir die Menschen so, die Schwachen, so nehmen würden, wie Jesus sagt, guck mal, im Sturm, der hilft ihnen, aber er schallt ihren Kleinglauben immer wieder, heißt es. Weißt du, du kannst dich schon aufregen, könnt ihr nicht glauben, könnt ihr nicht da mir vertrauen und könnt ihr nicht ahnen, dass da das nichts passiert. Weißt du, das will gelernt werden. Gläubig zu sein. Christlich sind wir erst, Geschwister, christlich sind wir erst, wenn wir Christus ausleben. Dann sind wir Christus, christlich. Alles andere ist nur gekehrtes Zeug. Christlich sind wir erst, wenn wir Christus ausleben, so leben wie er. Was würde passieren? Du würdest anfangen, Christus in dir auszuleben. Ich bin überzeugt, du wirst nicht auf jeder Veranstaltung herumtanzen, du wirst nicht überall hinrennen, du wirst nicht alles mitmachen, du wirst nicht alles glauben, du wirst auch nicht alles sagen, du wirst auch nicht alles geben. Du würdest anfangen, so wie Christus. Und zwar, du würdest alles ganz tun. Was du tust, dann machst du komplett. Du würdest Christus personifizieren, verkörpern. Und Christus könnte durch dich durchscheinen. Und das sind Heilige. Heilige sind Kirchenfenster, bunt und so weiter. Und durch sie scheint das Licht Gottes durch. Das sind Heilige. Viele sind nur fromm, kirchlich oder religiös, aber Jesus kommt nicht durch sie durch. Geschwister, durch uns muss Jesus durchkommen. Christlich ist das, was, wenn Christus durch uns durchscheint. Viele Menschen sind eigenwillig, eigensinnig, egoistisch, verurteilen und verdammen schnell die Menschen. Aber was würde Christus sagen? Was würde Jesus in mir sagen oder denken? Wir sind ganz schnell so mit unserem Urteilen, mit unseren Maßstäben und wir messen und in der Bibel heißt, mit welchem, das ist Bergpredigt immer noch, mit welchem Maß wir messen, wird auch uns gemessen werden. Jesus ging den Verlorenen nach. Was würde passieren, wenn wir das machen würden, was Jesus tat? Den Verlorenen nachgehen. Und gucken, wo sind die Verlorenen? Das verlorene Schaf, verlorene Groschen. Verlorener Sohn, verlorene Tochter. Weißt du, das sind drei Bilder, was wir in der Bibel haben, was verloren ist. Die Leute wollten, oder die Dinge wollten nicht verloren gehen. Der Groschen kann nichts dafür, dass die Frau nicht aufgepasst hat. Und das Schäfchen, das hat immer gutes Futter gesucht und ist einfach von der Herde abgekommen. Aber Jesus lehrt uns, den Verlorenen nachzugehen. Und verloren ist jeder Mensch, der Christus nicht kennt und Gott nicht kennt, ist verloren. Was würde passieren? Und deshalb, ich möchte euch motivieren, auch für die Open-Air-Arbeit, die wir anfangen wollen bis November in diesem Jahr. Also wir wollen Sommer über ein bisschen aktiv sein, da und dort. Wir wollen so Salzkörner sein in Berlin. Und die Genehmigungen sind so ziemlich durch. Also wir werden Wort Gottes verkündigen. Wir werden tun in aller Schwachheit. Es wird in Schwachheit gesät und es steht in Kraft auf. Also wir müssen die große Massendemonstration machen. Weißt du, der Herr wirkt durch kleine Körnchen. Ein Samenkorn hier, ein Samenkorn da, ein Samenkorn dort. So, Jesus kam und hat die Verlorenen gesucht. Er sucht dich und mich, hat er gesucht und gefunden, und wir sind deshalb hierher gekommen. Und wenn Gott uns nicht nachgegangen wäre, wenn für uns nicht gebetet worden wäre, wenn für uns nicht etwas investiert worden wäre, weißt du, jede Evangelisation kostet Haufen Geld. Jede Evangelisation. Also wenn du eine gute Evangelisation haben willst, du musst 3.000 Euro gut rechnen eine Woche. Das kostet Traktate, kostet Zahlmiete, kostet der Evangelist, kostet so viel. Und das ist noch billig vielleicht unter Umständen. Deshalb, aber welche Leute haben das gegeben, Gott, Leute haben das getan, Leute haben sich eingesetzt, Leute haben Zettel verteilt, und dann kriegst du so einen Wisch da auf der Straße und sagst: Herzlich willkommen, wir haben hier Evangelisation. Oder jemand verliert sogar den Zettel und du findest. Und unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, wenn wir das uns merken. Weißt du, auch Jesus hat uns auch hier ein Beispiel gegeben. Guck mal, er hat missioniert, 3 Jahre lang predigt er. Und wie viele sind übrig geblieben am Ende seines Lebens? Nicht einmal zwölf. Das Einzige, was übrig blieb, weißt du, und da blieb seine Mutter noch übrig und der Johannes. Ich bin froh, dass ich Johannes bin. Und der blieb am Kreuz stehen und nur die 2 Johannes und die anderen haben sich irgendwo verkrochen, sich irgendwo versteckt und von hinten geguckt. Weißt du, es gibt so viele Zuschauer und guck mal, wo war Petrus? Der heult irgendwo in der Ecke. Ich werde für ihn sterben. Der war der Erste, der weglief. Der ist noch nicht einmal gekreuzigt worden. So, aber Gott hat uns Jesus ein Beispiel gegeben. Er hat alle geliebt bis zum Schluss, hat durchgehalten. Jesus hat ein Beispiel des Durchhaltens gegeben, nicht nachgeben, nicht kapitulieren, nicht klein beigeben. Wenn du eine Vision von Gott hast, geh sie zu Ende. Das hat er getan. Und er ging den Verlorenen nach. Und er wusste am Kreuz, da hängt ein Verlorener, dieser Schächer. Auch du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Jesus kam direkt vom Himmel. Er hat keine Verdammnis den Leuten gepredigt. Weißt du, wir versuchen immer meistens den Leuten Angst zu machen. Du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst. Aber vergiss die Hölle. Mach den Leuten nicht Angst mit der Hölle. Begeister sie für den Himmel. Mach ihnen den Himmel schmackhaft. Mach den Himmel so schmackhaft, dass schon Saft in den Mund zusammenläuft. Das ist also diese leckeren Speisen, diese Köstlichkeiten, diese Herrlichkeiten, das, was kein Auge gehört hat, kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott für uns bereitet. Und dann fang an zu beschreiben, diese goldenen Perlentore und die Goldstraßen aus Gold und so weiter, dieses perfekte Leben. Fang an zu beschreiben und mach den Leuten schmackhaft. Die Hölle, die wissen, was die Hölle ist, sie sind schon in der Hölle hier, in dieser Welt. Da musst du denen nicht die Hölle noch beschreiben, wie das ist. Also Jesus hat nichts von der Hölle gesagt, er hat vom Himmel gesprochen. Sehr viel. Er sprach vom Himmelreich. Und wenn er das Himmelreich beschrieb, ein Beispiel hat er uns gegeben. Und wenn er das Himmelreich beschrieb, immer von Hochzeit. Das Himmelreich ist gleich einem Herrn, der eine Hochzeit macht und so weiter. Es gibt, also die Religion des Teufels ist eine Verdammnisreligion. Immer Angst und Panik. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Oh, was in der Welt passiert, fürchtet euch nicht. Das ist nur vorübergehend. Das Echte, das Wahre kommt. Und wenn das Reich Gottes kommt, wird alles verblassen. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und dein ist das Reich. Also, Verdammen, das ist typisch für religiöse Menschen. Wer nicht so ist wie sie und wie sie sich vorstellen und so weiter, dann kreuzigen sie. Die Juden sind ganz schnell dabei beim Steinigen oder Lynchen und so weiter. Und sie werden euch in ihre Synagogen schleppen. Also lass dich nicht einschüchtern, bleib bei der Sache Gottes, steh für Jesus. Und weißt du, wenn du für Jesus stehst, musst du lernen, wenn die einen nicht wollen, Staub abschütteln, zur Konkurrenz gehen, zu den Samaritern, zu den Heiden. Und es gibt genug Menschen. Weißt du, ich stehe auf der These, weißt du, wenn einer weggeht oder so oder nicht will oder was sich auflöst, Berlin hat 3 Millionen Leute. Da werden noch 3 Leute sein, die Jesus brauchen, die Jesus benötigen. Und wenn du 3 findest, dann diese 3 wieder 3 finden, dann sind es schon 9, die gefunden worden sind. Und diese 9 finden wieder 3. Und da wird plötzlich gibt es eine Kettenreaktion. Und wir sind dazu da, eine Kettenreaktion auszulösen. Du bekehrst dich und der andere bekehrt wieder andere. Und so wird das Reich Gottes gebaut. Reich Gottes wird gebaut durch Kettenreaktion. Kernspaltung ist das. Versteht ihr das? Radioaktivität. Diese Worte sind heute so in. Aber geistlich, wir sind schon längst da. Also Reich Gottes ist also Kernspaltung. Wir teilen uns und wir gehen weiter und wir bauen das Reich Gottes weiter. Religiöse Menschen, die verdammen immer, boykottieren einen, schreiben einen ab, machen Menschen zu zweiter Klasse. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr die mühselig seid, und ich will euch erquicken. Weißt du, Jesus erquickt die Menschen. Das ist doch das Schöne dabei bei ihm. Komm und lad die Leute zur Erquickung ein. Steh auf für Jesus und sag nicht, also weißt du, wenn du an Gott glaubst, dann darfst du das nicht mehr und dann darfst du das nicht mehr und dann darfst du das andere auch nicht mehr und dann du darfst nicht mehr schief gucken, du musst immer gerade so mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Oh, weißt du, du kriegst so richtig Angst, Christ zu werden. Aber sag du, wenn du Christ wirst, du kannst alles, aber du musst nicht mehr alles machen. Du brauchst nicht mehr alles. Du bist so ausgefüllt von innen her, dass du gar keinen Bedarf hast. Und schau die Heiligen an. Die sind in die Wüste gegangen und die lebten dort glücklich und hatten gar nichts. Die haben alles losgelassen. Es ist so wichtig, dass wir lernen von Jesus. Jesus hat sich um die Pharisäer gar nicht so groß bemüht, aber die Pharisäer haben sich sehr um Jesus bemüht. Sie haben geguckt immer, was sagt er, was tut er? Hoffentlich macht er irgendwo einen Fehler, einen Ausrutscher und so weiter. Jesus hat nicht darauf geachtet, auf die Ausrutscher. Steh auf für Jesus. Und weißt du, ja, ich muss perfekt sein. Ich muss zuerst mal gesalbt sein. Ich muss ordiniert sein. Ich muss zuerst mal die Bibelschule besuchen. Und ich muss das und das und das. Nein, du musst nur für Jesus aufstehen. In dem Augenblick, wo du für Jesus aufstehst, steht Gott hinter dir. Und dann passiert alles von selbst. Indem sie hingingen, passieren die Wunder. Du musst nur aufstehen. Steh auf. Und dann wirst du sehen, ob du dein Bett tragen kannst oder nicht. Steh auf. Dieses Aufstehen. Warte nicht, bis du perfekt wirst. Da kannst du noch lange warten, vielleicht noch 1000 Jahre, bis du im Himmel bist, bis Fegefeuer durch bist. Und was weiß ich, wo du noch alles durch musst, womöglich. Verstehst? Um vollkommen und perfekt zu sein. Wir sind durch Christus geheiligt und gereinigt. Wir sollen anfangen. Und der Herr hat erlaubt, Fehler zu machen. Petrus, wie viel Schnitzer hat der da gemacht? Und was hat er alles so in seinem Leben gewirkt als Bote Gottes? Er hat vieles nicht verstanden, aber der Herr führt weiter. Das, was du nicht kannst, macht Gott weiter. Wir sollten nur das tun, was wir können. Wir können aufstehen, das ist das Einzige. Wir können aufstehen und sagen, hier bin ich, Herr. So, die Pharisäer haben immer geguckt, was er falsch macht. Jesus war total anders. Er ging zu den Zöllnern und Sündern, zu den Ausländern, Samaritern damals. Er hat sich mit Frauen abgegeben, mit Kindern abgegeben. Er hat sich mit den Armen abgegeben, mit den Aussätzigen abgegeben, die sind ausgestoßen, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Die ging hin und hat sie gestreichelt. Er hat gesagt, sei rein, sei gesund. Er ging mit den Schwachen, zu den Schwachen ging er. Er machte nicht mit den Pharisäern mit. Also es ist erstaunlich, Jesus ging nicht bewusst zu den Pharisäern. Die waren immer da, aber zu den anderen, zu den Kriminellen, Zöllnern, also diesen Unreinen. So, es ist wirklich unser Auftrag, für Jesus aufzustehen und den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. In diese Fußspuren, die Jesus für uns zurückgelassen hat, lass uns in diese Fußspuren gehen. Jesus kam zu suchen und zu retten, was verloren ist. Überleg einmal. Zu retten und selig zu machen, was verloren ist, was vom Satan überwältigt war. Er kam, den Menschen zu dienen, die der Teufel fertig gemacht hat. Wie macht der Teufel die Menschen fertig? Schon mal überlegt, nachgedacht. Nicht nur, dass er da die bösen Gedanken dir einsuggeriert. Du kriegst nicht die bösen Gedanken, sondern andere Menschen kriegen böse Gedanken über dich und gegen dich. Und dann argumentieren sie gegen dich mit bösen Sticheleien. Und Jesus ging zu den Menschen und sagt, du fürchte dich nicht. Vertraue Gott, Gott wird es schon gut machen. Alle eure Sorgen werfet auf den Herrn. Der Herr wird für euch sorgen. Der Herr hat die Menschen ermutigt. Er half denen, die vom Teufel schwer geplagt worden sind, die verdammt worden sind. Du, bei mir gibt es keine Verdammnis, sagt der Herr. Ich verdamme niemand, ich richte niemand, ich bringe niemand in die Hölle. Wegen mir kommt keiner in die Hölle. Er ging zu denen, die keinen Helfer hatten. Er zog umher und tat Gutes, so steht es von Jesus. Apostelgeschichte 10, 37. Er tat Gutes, diente den Menschen. Und weißt du, der Herr Jesus hat einen Gedanken gehabt. Und das ist ein Beispiel, das er uns gegeben hat. Was kann ich für dich tun? Er hat immer wieder gedacht, was kann ich für den Menschen tun? Nicht, was kann ich für mich tun? Was springt mir dabei raus? Was kann ich für den Menschen tun? Dem Ebenbild Gottes, den Gott liebt. Und Gott liebt alle Menschen. Und meine Bibel sagt, Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie ewiges Leben haben. Das ist Gottes Wille. Und was kann ich tun? Du kannst ihn wahrscheinlich nicht bekehren. Und wir können niemanden bekehren. Und ich glaube, wir sollen aufhören, Leute zu bekehren. Das macht nur der Heilige Geist. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Du musst nur bezeugen, nur bezeugen. Du musst nur aufstehen und sagen, hör mal, das sagt der Heiland. Das steht in der Bibel. Und ob er das versteht oder nicht versteht. Aber oder du kriegst von Gott einen Impuls und du sagst, du hör mal, das hat Gott mir gezeigt diese Nacht oder dieser Tag oder heute Abend. Und dann erzählst du, was Gott gezeigt hat. Und was er damit macht, ist dann nachher sein Problem. Aber du hast Zeugnis abgelegt. Wir sollen nur Zeugen sein seiner Herrlichkeit, was wir im Himmel sehen. Du betest für irgendjemand, und das hat der Herr Jesus auch getan, der hat für die Menschen gebetet, Herr, ich brauche 12 Apostel. Hat die Menschen gebetet, und dann hat er gesagt, und dann hat er auf den Markt geguckt, hat geguckt, der könnte ein Apostel werden, der sieht so aus wie ein Apostel. Der agiert wie ein Apostel. Oder der ist ein bisschen schüchtern und ängstlich. Und hat immer in den Menschen gesehen, was Gott tun kann. Weißt du, Gott nützt die Feiglinge, die Schwächlinge, die armen Bettler und so weiter. Und er hat gesagt, der hat Angst, aber ich könnte ihn ermutigen, ich könnte ihn auf die Beine bringen, ich könnte ihm helfen, gesund zu werden. Und dann würde mein Zeuge sein und erzählen, Jesus heilt, Jesus macht frei. Finde schwache Menschen. Weißt du, starke wollen von dir nichts. Und Jesus sagt ja, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken. Finde ein paar Kranke. Ein paar Verstümmelte, ein paar Verstaubte, ein paar Abgeschriebene, ein paar Aussätzige, finde ein paar und fang an, denen zu helfen. Nimm die Menschen mal in Fokus, nimm mal die Menschen, die niemand mag. Die mag Gott nämlich. Denn was nichts ist, das hat sich Gott erwählt, steht in meiner Bibel. Versuch mal, die zu finden, die niemand mag. So, was willst du von dem? Was kann der schon tun? Und manchmal kann Gott aus einem Toten viel mehr machen als aus 1000 Lebendige, die nicht wollen. So, finde jemand. Lass uns von Jesus lernen. Der hat Toten gedient. Sogar Toten hat er gedient. Fang an, Toten zu dienen. Bin auf meiner Beerdigung und da kommt ein anderer Prediger und sage, was, du bist schon heute Morgen so früh aufgestanden? Weil der war vor mir und dann kam ich nachher zu meiner Trauerfeier. Dann sagte er, ja, das ist oft das Einzige, was wir Menschen noch tun können als Pastoren. Lebendige kommen nicht in die Kirche mehr oder kommen nicht zu uns. Dann dienen wir halt den Toten und wir segnen die Toten. Also wir haben da zwischen Tür und Angel da in der Trauerhalle noch kurz miteinander gesprochen und dann sagt er, weißt du, viele Leute werden hier wie ein Hund verscharrt. Und nicht einmal ein Segen, nicht mal ein Gebet, nicht mal das Vaterunser wird gesprochen, gar nichts und so weiter. Die werden einfach, da ist niemand dabei, oft nicht einmal die Angehörigen. Wir bringen wenigstens den Leichnam noch Gott und übergeben den Leichnam dem Herrn. Staub zu Staub, Asche zu Asche und Seele zu Seele und so weiter. Und wir legen den Tod noch in der Hand, denn der Teufel kämpft auch um Leichen, Leute. Der Teufel kämpft um Leichen. Vielleicht bist du auch irgendwo mal auf eine Beerdigung, wo kein Pfarrer, kein Priester da ist und kein Pastor da ist. Dann geh du hin am Grab und sag, unser Vater, der du bist im Himmel. Wenn du das Gebet am Grab sprichst, hast du schon sehr viel für die Seele, die da unten verscharrt wird, getan. Ich will dich nur ermutigen. Wir haben einen Auftrag, denn für einen Juden war ein großer Auftrag, liest das Tobias-Buch und so weiter, war ein großer Auftrag, die Toten würdig zu beerdigen. Und vielleicht tust du nichts und vielleicht hast eine Langeweile und willst dich sonnen irgendwo. Berliner machen das manchmal. Sonnen sich mache ich auch manchmal auf dem Friedhof. Weißt du, da bist du auf dem Friedhof und du siehst, da ist nur der Leichenträger und da vielleicht 2-3 Leutchen und da schließt dich an. Und da kannst du auch mitlaufen. Bist kein Verwandter und kein Bekannter, aber eine Seele kannst du zu Gott bringen. Und dann kannst du ganz still, ohne groß aufsehen und so die Hände hochheben. Nein. Gott hört auch, wenn du ganz leise flüsterst und diese Seele der Verstorbenen in einfach Gott abgeben. Herr, guck mal, es ist traurig, der Mensch hat gelebt, der Mensch hat sein Bestes gegeben und nicht einmal einer da, der ihn verscharrt. Aber ich möchte als dein Diener, dein Knecht, deine Magd, ich möchte ja die Seele Gott abgeben. Engel der Toten. Du könntest ein Engel der Toten werden. Vielleicht ist es so ein Missionsauftrag für dich. Ich weiß es nicht. Aber viele Leute haben Angst vor dem Friedhof. Die denken, da Geister, Gespenster. Nein. Wir haben einen Auftrag, im Geist zu dienen. Und das ist das Letzte. Der Körper ist das Letzte, was hier in die Erde gelegt wird. Und der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Steht im Judasbrief. Und dann kam der Engel Michael und hat gesagt, Satan, lass die Finger weg. Und du kannst auch vielleicht für einen Menschen sprechen, du weißt gar nicht seine Geschichte und kannst sagen, Satan, lass die Finger weg von dieser Seele. die gehört Gott. Die übergebe ich jetzt Gott. Auch wenn der Pfarrer daran nicht glaubt und kein Pfarrer da ist oder Priester da ist, aber ich übergebe es Gott. So, was würde passieren, wenn du für Jesus aufstehen würdest? Wenn du für Menschen, die hilflos sind und schwach sind, wenn du plötzlich im Namen Jesu dich hinter ihnen stellst. Menschen, die nichts haben, nichts können, plötzlich sagst du, ich stehe hinter dir, ich bete für dich. Du musst nicht alle Details wissen. Weißt du, wenn du anfangen würdest, Details zu wissen, dann wärst du ein Schwätzer. Aber fang an, im Geist zu beten. Weißt du, so du läufst, du musst, deine Gebetsstunde solltest du nicht am Mittags auf den Knien verbringen. Ich höre, was du hörst richtig, was ich sage. Weißt du, viele Leute, die beten dann den Knien in der Kammer und so weiter und machen noch Jalousien und Fenster noch zu. Wenn du beten möchtest, ich gebe dir einen Tipp, wenn du beten möchtest, ich mache manchmal, ich laufe die Müllerstraße rauf und runter. Und dann gehe ich so und dann gucke ich da die Frau, Herr, lieber Heiland, guck mal die Frau. Und dann heute ist so ein Kindergarten mit lauter kleinen türkischen Mädels vorbeigegangen und ich habe gesagt, guck mal, wer weiß, wie die Zukunft dieser Mädels sein wird, aber diese kleinen Mädchen, diese türkischen Mädchen, hilft, dass irgendjemand, wenn sie mal groß sind oder irgendwie, dass sie Jesus finden mögen. Verstehst? Und dann segnest du. Du weißt nicht, was damit passiert. Oder wenn du, hör mal, wenn du beten willst, du solltest schon deine Bibel lesen und fragen, was Gott will. Aber nimm die BZ und leg dir die BZ neben deinen, auf deinen Boden, wenn du betest, BZ. Oder Bildzeitung oder sonst was, weiß ich, irgendein anderes Boulevardbuch oder Heft oder Zeitung und dann breit aus, guck mal, was der Mensch da, dann wird jetzt verurteilt, der hat die und die Schandtaten getan und guck mal, da wieder so ein Unfall und du wirst merken, immer wieder passieren Unfälle an bestimmten Kreuzungen, weil da niemand da ist, wo er betet. Wir sollten im Geist und in der Wahrheit beten. Und weißt du, wenn du betest, die beste Gebetsform ist, in Sprachen zu beten. Fang an über die Zeitung, über die Situation, die so schrecklich und grausam ist, wo dir die Haare sogar wie Nägel hochstehen, dass du sagst, oh, und dann fängst du an, in Zungen zu beten. Und du wirst sehen, da wird was passieren, Gott wird arbeiten. Guck mal, Dean Challenge und David Wilkerson und Kreuz und Messehelden verstanden nur, weil der Mann gebetet hat und sagt, ich möchte den Jungs, die da jetzt verurteilt werden, was weiß ich, als Bande, denen möchte ich helfen. Und geht hin, wird sogar aus dem Gerichtssaal rausbefördert. Und dann steht er draußen und dann werden die Leute rausgekommen und dann kommen ein paar Fotografen und machen ein paar Aufnahmen und sagen, Sie sind Pastor, stehen Sie zu den Jungs und stehen mit der Bibel. Und das war der Auslöser für Teen Challenge und der ganze Arbeit von David Wilkerson. Was für ein Segen ist dabei rausgekommen. Der Film allein, das Kreuz und den Messerhelden oder das Buch Kreuz und den Messerhelden sind über 6 Millionen Mal verkauft. Verstehst du? Nicky Cruz. Und all die Sachen, was aber rausgekommen ist. Da nur eine verrückte Aktion, einfach, ich muss den Leuten helfen, aber raus mit dir, wir brauchen hier keine Prediger. Und er hat seine Bibel dabei, der wollte noch was den Leuten, nur ein Gotteswort mit auf den Weg geben. Ganz ehrlich, und da kam so ein Junge aus dem Land, er war ja nur Landpastor. Aber du siehst, Gott kann gebrauchen, sogar das Törichte gebraucht Gott, um was Großes rauszumachen. Was ist aus diesen Großen und Mächtigen geworden, aber was ist so aus solcher Arbeit wie David Wilkerson, der hat heute noch Gemeinde in USA, in New York und so weiter und dienen Gott. Weißt du, Gott benutzt Menschen, wenn wir anfangen, für Jesus aufzustehen. Du musst nicht viel, du musst nur mit der Bibel in der Hand auf der Straße stehen. Jehovas Zeugen machen das. Verstehst du? Weil wir Christen schlafen, stehen Jehovas Zeugen da mit ihrem Blättchen oder Mormonen. Oder sonst jemand. Und wir haben die Wahrheit, wir haben die Botschaft und wir verstecken uns in der Kammer, hinter verschlossenen Tür. Wenn du ein Problem hast, geh in die Kammer und verschließe die Tür und bete. Das ist okay. Aber du hast kein Problem. Du hast ein Problem, du möchtest wachsen. Du möchtest dich produzieren, du möchtest etwas unternehmen. Gott möchte durch dich wirken. Durch deinen Körper sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. In deiner Umgebung soll es richtige Überschwemmung geben. Geistlich gesprochen, eine riesige Überschwemmung. Also was würde passieren, wenn du für Jesus aufstehen würdest? Du würdest leuchten und strahlen, durch die Stadt gehen, Leute anlächeln. Also ich habe beobachtet, wenn ich, fahre ich hier und da sehe ich eine Frau, die steht so mit zwei Tragtüten, bepackt wie ein Esel, steht da und stöhnt und so weiter und sagt, lieber Gott, diese Frau braucht Hilfe. Herr, schick ein Wunder, richte die Frau auf, die ist so niedergeschlagen, die muss Probleme haben. Vielleicht hat, was weiß ich, und plötzlich steht sie auf und guckt sich rum und dann geht und nimmt die Tüten und marschiert. Du kannst Leuten Kraft geben durch dein Gebet. Gebete geben Kraft. Du solltest Wunder erleben. Nicht nur sitzen und Däumchen drehen und in einer Kammer dich verkriechen. Du bist am falschen Platz. Jesus sagt, geht hin an den Hecken und Zäunen. Dort gehört das Evangelium. Dort muss das Botschaft. Wenn du beten willst, geh auf den Berg abends, nachts betet man, nicht tagsüber. Nicht um mittags zu 12 Uhr, da isst man und kocht man und ladet man Gäste ein. Wenn du was haben möchtest, nütze die Zeit. Die Bibel sagt, nütze, kaufe aus die Zeit. Wenn du Gott richtig ausleben würdest, Jesus ging auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz waren die Leute. Und was wäre heute der Marktplatz? Verstehst du, in der Zeitung und so weiter. Da ist der ganze Marktplatz. Die Annoncen, da geben Leute Haufen Annoncen und Hoffnung, dass sie Geschäft machen, dass sie Partner finden oder was weiß ich, was sie machen. Guck mal, die ganzen Annoncen, die Leute suchen. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück. Aber du kannst sagen, Herr, vielleicht sind da ein paar Christen, vielleicht braucht da erst jemand Not und so weiter. Und da kommen die Geldhaie und die kassieren die Leute und Herr, führ die Leute richtig oder die Wohnung. Wir haben so eine große Funktion der Fürbitte. Fürbitte, Fürbitte. Jesus ist unser Hohepriester, er betet für uns. Was würde passieren, wenn wir für Jesus aufstehen würden und in seinem Namen in den Riss treten würden für die Menschen? Jesus sagte, oder die Bibel, der Prophet des Alten Testaments sagt, ich suchte jemanden, der in den Riss trat, aber ich fand keinen. Da waren alle so tapfer und die wollten alle gesegnet werden, die wollten alle Priester und Könige werden, aber keiner wollte in den Riss treten. Wo sind die Menschen heute, die in den Riss treten? Einfach sagen, ich stehe da und ich halte die Stellung. Von Sodom und Gomorra hat Gott gesagt, wenn ich 10 Gerechte habe, lasse ich die Stadt nicht untergehen. 10 Gerechte. Und wir brauchen Gerechte in Berlin, nicht Selbstgerechte. Davon haben wir eine ganze Menge, da kann man ein paar verkaufen. Was wir brauchen, sind Gerechte, die von Gott bewährt sind. Weißt du, wir lesen Gerechte und wir wissen gar nicht, was Gerechte ist. Da solltet ihr mal die Mühe machen und mal in der Bibel studieren, was ist und wer ist ein Gerechter. Jakobus schreibt einmal das Gebet eines Gerechten. Da steht im Originaltext, das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Weißt du, bewährt. Und wie bewährt man sich? Indem man in kleinen Dingen Gott treu ist. In kleinen Dingen, nicht in großen, in kleinen Dingen treu ist. Wenn wir nicht für Jesus aufstehen, und das ist meine Beobachtung, stehen Jehovas Zeugen auf oder Sektenleute oder der Teufel. Wenn wir nicht für Jesus aufstehen, dann steht der Teufel für uns auf. Dann steht der Teufel für uns auf, dann fängt er mit uns sein Unwesen zu treiben, übernimmt er die Kontrolle, dann kommen alles Mögliche, passiert alles Mögliche mit den Menschen. Wenn du dich nicht für Jesus bewegst, dann wird die Hölle mobil und fängt an zu brodeln. So, wenn du dich für Jesus bewegst, dann ist auf der einen Seite auch die Hölle los. Die Hölle ist so oder so los, dann brauchst du keine Gedanken, die machen. Aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Manchmal, weißt du, und deshalb, wir sollten uns für Jesus bewegen lassen, einfach in die Bresche springen und sagen, Herr, lass, verschone, Herr, jetzt guck mal, jetzt geht bald die Welt unter, bald haben wir vielleicht eine Finanzkrise, bald haben wir das, oder bald haben wir das, Herr, verschone uns, denn wir sollen um Verschonung bitten. Abraham hat um Verschonung gebetet. Verschone, Herr. Und du darfst auch um Verschonung bitten, dass Gott verschonen möchte, damit wir noch viele Seelen für Gott retten können. Damit wir noch vielen Menschen dienen können. Damit wir noch vielen Gutes tun können. Was würde passieren? Was würde passieren, wenn du sagst, jetzt gehe ich in ein neues Gebiet und fange was für Jesus an? Und ich möchte nicht, dass du irgendwelche Aktivitäten hast. Ich denke, die großartigste Vorbereitung für den Dienst Gottes, nimm dein Fahrrad und mit dem Fahrrad fahr eine Gegend ab, ein Revier. Mach dir doch die Mühe, mal die 160 Kilometer um Berlin rumzufahren. Ja, einfach um Berlin rumzufahren und für Berlin beten, so wie die Jericho umwanderten. Weißt du, göttliche Kriegsführung, weißt du, Gott, göttliche Kriegsführung ist nicht Steine zu nehmen, Bomben zu nehmen und Kanonen aufzustellen und Panzer aufmarschieren zu lassen. Gottes Art und Weise ist, geht um Jericho einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal und dann achtmal, neunmal, zehnmal und dann nochmal siebenmal, verstehst du? Und das ist göttliche Kriegsführung. Nimm dir etwas vor. Angenommen, du möchtest in einer Firma arbeiten und hast keine Arbeit. Ich weiß, wie ich zur Arbeit kommen würde. Ich würde 3 Jahre lang um die Firma marschieren, bis die Firma mich eines Tages entdeckt und mich einstellt. Und sagt, was treiben Sie sich da rum? Was wollen Sie da? Ich möchte hier arbeiten. Oder du willst eine Wohnung irgendwo und so weiter. Fang an, im Glauben das Land einzunehmen. Die Bibel sagt, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land wird euch gehören. Uns gehört nichts, weil wir nichts tun. Von nichts kommt nichts. Fang an, aktiv zu werden. Steh auf für Jesus. Das ist die Botschaft, die ich heute Nachmittag habe. Also wir sollten einfach ein Risiko eingehen und sagen, solange ich gehe hier um diese Stadt und ich möchte die Stadt in Jesu Namen haben und ich möchte sie einnehmen oder den Menschen, dass du immer wieder um das Haus, du betest dafür eine Familie, geh immer wieder an die Tür dieser Familie vorbei und sag, segne Herr. Immer wieder, segne Herr. Mehr musst du nicht sagen. Nicht fluchen und Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Weißt du, wir sind immer gleich so wie die Aposteln. Sollen wir hingehen und Feuer vom Himmel holen? Gewiss, du kannst. Du kannst auch die Hölle runterbeten. Aber du solltest den Himmel runterbeten. So, fang an, Gottes Weg zu gehen. Wie Gott, was Gott machen würde. Und dann siehst du, jemand arbeitet im Garten und buddelt. Und dann sagst du, guten Tag. Dieses Jahr wächst wieder alles, ha? Und gedeiht alles. Und dann versuch ein Gespräch anzufangen. Und bitte Gott, Herr, gib mir die richtigen Worte. Gib mir die richtigen Worte. Du musst nur einverstanden sein mit Gott. Weißt du, hier drin spürst du ganz genau, du, der gehört in den Himmel, der gehört nicht in diese Welt. Der könnte ein Apostel werden. Und jetzt fang an, dich vor Gottes zu bewegen. Jesus bewegte die Jünger, den einzelnen Petrus, den einzelnen, den Nathanael und so weiter, bewegte im Gebet. Und dann sagte er, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum lagst. Das war ein paar Wochen vorher. Weißt du, im Gebet siehst du, was passieren soll mit den Menschen, mit der Situation, mit den Aufgaben. Fang an, im Gebet ein Seher zu werden. Und das muss natürlich aufstehen. Aufstehen für Gott. Und da musst du dahin kommen, dass du auf ein höheren Level kommst und dass du einfach der Gnade Gottes vertraust und nicht selber was tust. Weißt du, du musst lernen, Gott die Dinge zu überlassen. Das ist ein Geheimnis, Gott die Dinge zu überlassen. So, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe das Körbchen gebaut, ich habe den Moses da schön reingepackt und schön gepolstert, dass nichts passiert und alles schön verkittet. Und jetzt, Nil, nimm das Kind hin, ich lege in deine Hände. Ich lege in Gottes Hände und dann dreht sich die Mutter weg und Mutter betet, die Joche wird, oh Herr, mein Moses, ich habe den geboren, ich habe den unter dem Herzen getragen, ich habe den dir geweiht und jetzt ist er deins und hat sich nicht mehr gekümmert. Natürlich die Schwester Miriam nachher, die kann es nicht aushalten. Mutti, du bist eine Rabenmutter, setz das Kind aus zum Nil und sag, mach das, ich habe jetzt Gott abgegeben. Und dann steht die Miriam und du siehst, Gott bewegt irgendjemand anders, eine Schwester. Ein Bruder bewegte und ich sag, als die Königin dann die Prinzessin dann das Kind rausholt, ich weiß eine Frau, die gerade jetzt Baby bekommen hat und noch stillt und so weiter und die macht die Verbindung. Du musst es nicht machen, du musst nur lernen, Gott die Sache abzugeben und er macht nachher das andere. Und dann kommt die Miriam und guck mal, wie diese Verbindung hergestellt hat, raffiniert, nicht wahr? Du betest und wenn du betest, tust du die größte Arbeit der Weltgeschichte und der Welt überhaupt. Du vollbringst Wunder. Du musst nur aufstehen und sagen, hier bin ich, Herr. Also, fang an, für Jesus aufzustehen, für Jesus aktiv zu werden. Was würde passieren, wenn du anfängst, so für Gott zu wandeln und Henoch wandelte mit dem Herrn? Wandeln. Weißt du, die Bibel, das spricht vom Wandeln. Nicht von Sitzen und Liegen und was weiß ich und Schlafen. Kannst du sagen, Herr, ich bin bereit, dir alles zu geben, alles zu weihen. Ich wandle vor dir, ich möchte vor dir leben, ich möchte dir gefallen. Ich möchte dir recht tun, für den Herrn aufzustehen. Wer in der Liebe wandelt, der dient Gott treu und der brennt für Gott, der opfert seine Zeit, seine Mittel, seine Fähigkeiten, der opfert Gott, stellt alles Gott zur Verfügung, er steht da. So, und da kann sich dann eine ganze Menge leisten. Wenn du Gott gedient hast von ganzem Herzen, kannst du dich viel leisten. Kann sagen, Gott, ihr habt da die Arbeit getan, es ist zwar nicht ganz perfekt gewesen, aber dann sagt der Herr, kein Problem, was noch fehlt, werde ich mit meinem Reichtum ausfüllen. Mach dir keine Sorgen, ich werde es noch ausfüllen. So, du, wenn du für Jesus stehst und aufstehst, trägst du seine Schmach, seine Schande, seine Demütigung, seine Niedrigkeit, wirst, ja, der will auch mit Jesus sein. Und er war auch mit Jesus. Den habe ich gesehen. Weißt du, du trägst die Schmach, aber du trägst nachher auch die Krone. Wer die Krone einmal tragen will, der muss jetzt schon die Schmach Christi tragen können, sich leisten können, diesen Luxus. Wenn wir für Jesus leben, hilft uns Jesus, glaub mir das. Dann hilft uns, dann stärkt er uns, steht uns bei, dann ermutigt er uns. Weißt du, wenn wir für Jesus aufstehen, was würde passieren, wenn? So viele Menschen sind mit der Welt verheiratet, verquickt, verbunden, sind gar nicht so richtig frei. Die möchten frei sein, aber die sind nicht frei. Weißt du, was würde passieren, wenn du deine Freunde um Jesu Willen aufgeben würdest? Was würde passieren? Ich sag dir, du kriegst 1000 andere Freunde. Was wir aufgeben hier um Jesu Willen, das wird uns alles ersetzt, entschädigt. Weißt du, das Aufgeben für Jesu, um Jesu Willen. Und was ihr den geringsten einen getan habt, habt ihr mir getan. Also nicht mir, sondern Jesus. Haben wir schon Jesus gedient? Hast du heute schon Jesus gedient irgendwo? Hast du irgendwo einer den geringsten seiner Brüder oder Schwestern was Gutes getan? Und das, Jesus vor den Menschen zu bekennen, ist mehr als nur Halleluja. Jesus vor den Menschen zu bekennen, ist mehr als nur Hände zu falten und zu beten irgendwo in der Kammer. Jesus vor den Menschen zu bekennen ist, Jesus auszuleben, Christus aus mir rauslassen, sich zu outen. Und das ist erst christlich. Dann kannst du sagen, Christentum. Weißt du, und Christen wurden Christen genannt. Warum? Weil sie so redeten wie Jesus, weil sie so sprachen wie Jesus, weil sie so dachten wie Jesus. Die benahmen sich so wie Jesus. Wie würde sich Jesus heute benehmen? Lass es mal das aus. So, wenn wir rausgehen, dann geht auch Jesus raus und macht Mission und geht mit uns mit. Und der Herr sagte mir dieses Tages so, groß ist das Wort geworden, ja, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen, soll ich hingehen? Und der Herr sagt, geh hin, ich bin mit dir. Also der Herr sagt nicht, geh nicht hin. Wenn du gehst, geht Gott mit. Und Gott geht nicht mit, weil du nicht hingehst. Und es passiert so wenig in unserem christlichen Leben, in unserem Glaubensleben, in unserem Alltag, weil wir nichts unternehmen. Fang an, für Gott was zu tun. Ein Beispiel hat er uns gegeben. Dien nicht dir, sondern dien Gott. Und Gott dienen ist nicht Menschen dienen. Möchte ich auch betonen. Wenn du Menschen dienst, wenn du mir was machst zu Liebe, ist es verkehrt. Du sollst Gott aus Liebe zu Gott machen. Und Jesus wollte nur in dem sein, was seines Vaters ist, was von ihm war, wo die Gnade Gottes drauf ruhte, wo Gottes Erbarmen da drauf war. In den Sendschreiben heißt es immer wieder, wenn du nicht umkehrst, also wenn du nicht eine ganze Sache machst, will ich den Leuchter von seiner Stätte stoßen, Offenbarung 2 und 3, ist natürlich sehr viel drin da und so weiter. Wenn du auf meine Rede eingehst, wenn du meinen Worten gehorchst, und das ist, wie ich Christus auslebe, indem ich tue, was er sagt. Wenn wir das tun, dann wird unser Friede wie ein Strom sein, dann werden wir ein Wunderleben haben, dann werden wir die Gesegnete des Herrn sein, dann werden wir in göttlicher Ordnung leben, da werden wir vollkommener, perfekter, reiner und heiliger werden, dann wird Gott anfangen, unser Leben zu kontrollieren und dirigieren. Wenn wir nur auf die Seite Jesus stellen würden, ich weiß, wie schwer das ist, weißt du, bis man so weit kommt, wenn man frisch bekehrt ist, da hat man so viele Lieblinge, so viele Hobbys, das will man nicht aufgeben und das möchte man noch mitmachen und da möchte man noch dabei sein, da hat man so viele Verpflichtungen. Weißt du, Gott muss uns Stück für Stück abnabeln. Es ist ein Prozess, die Abnabelung. Aber er sagt, wenn du an mich glauben würdest, wie die Schrift sagt, von deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht von der Kirche und nicht von irgendeiner Organisation. Nein, von deinem Leib, von dir selber, von deinem Körper, aus deinem Inneren. Da wird eine Quelle sein. Dann würde alles dir zu deinem Besten dienen. Wenn du nur glauben würdest, wie der Geist sagt und das Wort Gottes sagt, dann würde alles zum Besten werden. Und ob ich jetzt in meinem Verstand für mich das Beste ist, für mich ist nicht immer das, was ich als Bestes glaube, das Beste. Das Schlechte ist manchmal das Beste für mich. Ist verrückt. Übers Kreuz wird gedacht. Genau übers Kreuz wird gedacht. Das, was nichts ist, ist was, und was ist, ist nichts. Verstehst du das? Gott hat mir hier ein Stichwort gegeben. Dann würde Gott aus allem einen Vorteil machen, selbst die Nachteile werden zu Vorteilen. Wenn wir uns Gott übergeben und Gott freien Lauf lassen in unserem Leben, dann werden sogar meine Nachteile mir zu Vorteile. Dass ich humple, zum Vorteil. Dann laufe ich schon nicht so schnell, kriege nicht so schnell Herzinfarkt. Meine Nachteile werden zu meinen Vorteilen. Nur so ein paar Sachen. Wenn ich nichts habe, kann ich nicht sündigen. Verstehst du, so viele Leute haben vielleicht zu viel, damit können sie sündigen. Stell dir mal vor, du hast keine Zeit, keine Möglichkeit, kannst nicht sündigen. Also deine Nachteile werden zu deinen Vorteilen. Dann würden sogar deine Hemmnisse dich freisetzen. Weißt du, wenn Gott anfängt zu wirken, dann das, was dich hier blockiert, die großen Entdeckungen, weißt du, wann die gemacht worden sind? Als die Blockade da war, als nichts gab, hat man erfunden, wie macht man Coca-Cola nach dem Krieg oder in den Kriegsjahren, oder wie macht man Schokolade aus nichts, oder wie backt man Kuchen aus nichts und so weiter. Man entwickelt dann, man wird kreativ, die Not macht erfinderisch. Deshalb, deine Nachteile werden zu fordern. Und du musst nur aufstehen und Kopf einschalten, Herz einschalten, Hände einschalten, Füße einschalten, dich selbst einschalten. Wenn du für Gott aufstehst und für Gott anfängst zu arbeiten, dann werden deine Verluste zu gewinnen. Paulus sagt, was mir Schaden war, war mir ein Gewinn. Vergiss das Judentum, vergiss das Pharisäertum, vergiss das ganze fromme Zeug da. Ich fange was Neues. Ich gehe zu den Heiden. Und es gibt mehr Heiden wie Juden. Und das hat er großes Arbeitsfeld gehabt. Der war schlau. Der sagt, Petrus und Jakobus, ihr geht zu den Juden, ich gehe zu den Heiden. Die ganze Welt. 70 Nationen. Oder 70 Rassen. Verstehst du, da habe ich so viel Arbeit. Da muss ich nicht auf diese 12 Stämme mich festlegen. Wenn du für Gott aufstehst, wirst du zwar irgendwie Probleme haben oder hast Probleme. Du darfst nicht warten, bis deine Probleme gelöst sind und dann fange ich an, Gott zu dienen. Bis ich verheiratet bin, bis ich Geschäft aufgebaut habe, bis ich ein Haus aufgebaut habe, bis ich genug Geld auf dem Konto habe, bis ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Fang an, Gott zu dienen, gerade da, wo du bist. Da will Gott dich haben, nicht bis du das hast. Das ist der Teufel. Der Teufel, sein liebstes Möbelstück ist, warte mal, bis du mal fertig bist mit dem und dem und dem und jenem. Du wirst nie fertig mit dem und jenem. Wenn du das hast, dann kommt das nächste wieder, die nächste Verpflichtung. Fang an, Gott zu dienen, da, wo du bist. Und dann wächst du in der Arbeit. Dann werden deine Beeinträchtigungen, die du noch hast, die werden dich fördern, dir Gewinn bringen, dich ständig verbessern. Weißt du, ich habe beten gelernt, während ich gearbeitet habe. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche da deine Hilfe, deine Kraft. Ich weiß gar nicht, was ich da anstellen soll, wie ich das angehen soll. Bitte steh mir bei, Herr Jesus. Und plötzlich habe ich einen Blitzgedanken gehabt. Und ich kriege immer wieder Blitzgedanken, ich bin so verblüfft. Jetzt für die Hochzeit, jetzt am Samstag, ich saß da, ich habe wirklich nicht gefunden, was sage ich den jungen Leuten. Und dann habe ich gebetet und plötzlich kam ein Blitzgedanke. Die wollen das und das und ein Stichwort, und Gott gibt dann ein Stichwort. Das ist, wie Gott arbeitet, durch Stichworte, durch Blitzgedanken. Und jetzt habe ich eine tolle Predigt zusammengekriegt. Ich denke, dass sie gut sein wird. Und dass die gesegnet werden, dass die Ungläubigen, die sie mitbringen, auch angesprochen werden. Denn ich möchte nicht nur für die Gläubigen sprechen und nicht nur für die zwei, sondern ich möchte auch für die, die nicht an Jesus glauben. Und vielleicht das einzige Mal, ich sie sehe in meinem Leben, und nie mehr wieder. Ich möchte auch ein Stück Evangelium bringen. Aber so leger, dass sie nachdenken und das nicht mehr vergessen. So, und weißt du, wir müssen nur bitten. Die Bibel sagt, bittet, so wird euch gegeben. Du musst nur aufstehen, nur den Mund aufmachen. Wenn wir zu Jesus stehen, dann machen uns die Behinderungen, die da sind, und Blockaden oder gar nichts aus. Weißt du, dann macht auch das Unrecht und die Ungerechtigkeit, was du siehst, die Unvollkommenheit, die Nöte, die machen gar nichts aus. Wenn du für Jesus stehst, steht Jesus hinter dir. Er steht hinter dir. Und sogar das Verderben, das dich so bedroht. Stell dir mal vor, wenn Gott dann eingreift, in letzter Sekunde, in der letzten hundertstel Sekunde. Gott greift immer meist in der letzten hundertstel Sekunde, nicht in der letzten Minute oder Stunde, sondern fast, wo die Welle dich rüberschwappt und schon zusammenschlägt. Und bevor da der Schaum dir den Boden erreicht, hol der Herr dich weg. Und jetzt bin ich aber rausgekommen. Jetzt bin ich davon gekommen. Und dann fängst du an zu staunen, was er dann aus dies und jenem gemacht hat. Wenn du nur dich für Gott stellst und dich auf Gott verlässt, Gott wird dich nicht zu Schanden werden lassen. Da gibt es ein schönes Lied: Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes Hart soll ich sein, der Erste, der zu Schanden ward. Du wirst nicht zu Schanden. Du musst nur sagen: Ich verlasse mich auf den Herrn. Natürlich, du darfst nicht blöd sein und dumm sein und faul sein. Gott segnet keine Faulheit und Gott segnet keine Dummheit und Gott segnet keine Trägheit. Du musst schon was deinen Teil tun, aber wenn du deinen Teil getan hast, macht er sein Teil. Aber du musst deinen Teil tun. Und deshalb, steh auf für Jesus, ist meine Botschaft. Wenn du nur aufstehen würdest, wenn du A sagst, sag Gott B, C, D, E, F, G und Z. Du musst nur A sagen. Weißt du, die meisten Leute stehen da und sagen, ich erlebe nichts mit Gott. Fang was an. Ich kann nicht in Zungen beten. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, der muss nur den Mund aufmachen. Der muss nur den Mund aufmachen. Und wie der Geist gibt, auszusprechen. Ja, aber das sind meine Stimmbänder. Ja, freilich, der Heilige Geist hat keine Stimmbänder. Das ist meine Zunge, mein Mund. Ich soll sprechen. Ich muss nur A sagen und Gott sagt B, C, D, E, F. Ich muss den ersten Schritt tun. Und das ist, was Gott von mir erwartet. Ich muss den ersten Schritt tun. Als die Priester da mit der Bundeslade in den Jordan traten, das Wasser war nicht geteilt. Da war noch keine Brücke, keine Fähre, gar nichts. Aber die haben gesagt, wir gehen im Namen Gottes. Und als die ersten Priester der linke Fuß oder der rechte Fuß das Wasser berührte, teilte sich das Wasser. Du musst lernen, für Gott zu leben. Entweder komme ich um oder komme ich nicht um oder komme ich durch. Mir ist vollkommen egal. Weißt du, so wie die Esther, die ging aufs Ganze. Leute, die nicht aufs Ganze gehen, kommen zu nichts. Steh auf für Jesus. Fang an, was zu tun für Gott. Und sag, ich gehe zum König. Wenn er mich jetzt tot schlägt, schlägt er mich tot. Wenn er den Zepter nicht hochhebt, komme ich nicht raus lebendig. Aber ich gehe. Und dann geht sie rein und die Gnade Gottes ist mit ihr. Wenn du gehst im Namen Gottes und du hast vielleicht noch ein paar Geschwister, wie diesen Mardochai, der sagt, ich werde fasten und beten für dich. Weißt du, und du hast jemanden, der zu dir steht, brauchst nicht viel, einer genügt es als Unterstützung. Und der Mardochai sagt, ich werde beten. Und ich werde auch den paar anderen Juden sagen, die sollen auch für dich beten. Esther, du hast eine ganz große Aufgabe. Du bist jetzt die wichtigste Person und wir stehen hinter dir geschlossen. Die haben es nicht gesagt. Und Esther hat nicht gekannt, wer alles das betet. Er wusste nur, Mardochai wird das machen, mein Ziehvater oder ja, Verwandter. Der wird das machen. Und du siehst, was da passiert ist. Sie ging rein und sie hat damals die Judenschaft vor dem Holocaust gerettet. Das war die Esther. Was wäre passiert, wenn im Dritten Reich so ein paar Esther gewesen wären? Die gehen zum Hitler und die verdrehen ihm den Kopf. So wie diese Esther dem König den Kopf verdreht hat. Ich bin überzeugt, wenn Menschen für Gott aufstehen, natürlich haben sie alle Angst gehabt, das ist der Antichrist. Gott kann auch einen Antichrist noch bekehren und zu Christen machen. Glaub mir, das ist hart, was ich sage, aber ich bin Realist. Gott will die Starken zum Raube haben. Guck mal, Saul von Tarsus, so ein Wüterich. Gott hat ihn umgedreht. Ein Blitzgedanke oder ein Blitz aus dem Himmel und schon war der erledigt. Ist blind. Wir haben in der Bibel öfter solche Geschichten. Weißt du, packt ihn, greift ihn und da ist die Hand plötzlich steif geworden. Und was mache ich jetzt? Ja, ich bete für dich, aber lass mich am Leben. Ja, mach das. Weißt du, wenn du für Gott gehst, geht Gott mit dir. Du wirst verblüfft sein, was für Resultate plötzlich dein Leben hat. Aber ein Feigling, der nichts wagt, nichts riskiert und Angst hat vor Verluste, vor Blamage. Das größte Problem, was wir haben, ist Angst vor Blamage. Was passiert, wenn nichts passiert? Naja, was soll es passieren? Wir haben Gaudi gehabt, Spaß. Wir haben uns köstlich amüsiert. Ja, und siehst du, so ist Gott. Aber weißt du, Gott lässt dich nicht blamieren, wenn du demütig, ehrlich und wahrhaftig bist. Nicht, dass wenn du jetzt für jemanden betest, oh, die sollen merken, ich habe die Kraft Gottes, ich habe die Salbung, wenn die Leute wüssten, wer ich bin. Nein, Aber wenn du so wie Esther, komm ich um, wenn du aufs Ganze gehst, Gott wird mit dir sein. Denk an die drei Männer im Feuerofen, die haben sich nicht unterkriegen lassen. Und glaub nicht, weißt du, es kommt nicht auf mich drauf an. Weißt du, durch die meisten Leute kann Gott nichts wirken, weil sie sind. Sie sein wollen. Wir haben es getan. Nein, solange du was tust, kann Gott nichts wirken. Erst wenn du nichts mehr tust, kann Gott was anfangen. Solange du noch was kannst, dann wird Gott nicht eingreifen. Warum soll er das tun? Das sagt er, mach bitte, bist du dran. Aber steh für Jesus auf und sag, ich stehe für Jesus ein und sag, Herr, ich kann gar nichts, ohne dich kann ich gar nichts tun. Und in dem Moment, wo du das Einzige, was du hast, du kannst dich nur auf Gott verlassen und sterben. Wenn du das kannst, auf Gott verlassen und sterben, fängt dein Leben erst richtig an. So, was würde passieren, wenn Dinge, die du für Gott tust, ehrlich tust, aufrichtig im Herzen tust und weißt, Gott steht hinter mir, ich bin demütig, ich bin nur ein Werkzeug, und die Leute sagen, ja, guck mal was, die Götter sind herabgekommen unter uns. Oh Leute, beruhigt euch, seid nicht so nervös. Guck mal, was Paulus auf der Insel dort macht, Götter sind nicht heruntergekommen, wir sind auch noch Menschen, dann wollen die dich wieder steinigen. Also so sind die Menschen. Die heben dich in den Himmel oder schmeißen dich in die Hölle. Vergiss die Menschen. Geh nicht auf die Ehre der Menschen, was die Menschen dir sagen. Dir sollte wichtig sein, was sagt Gott über mich? Steh auf für Jesus. Was sagt Gott über mein Leben? Weißt, Gott kämpft um diesen Planeten Erde. Und Gott sucht Menschen, die in den Riss treten, die sich demütigen. Denen schenkt er viel Gnade. Wir sollen ja seine Zeugen sein. Wir sollen nur reden. Nicht was anstellen. Die meisten Leute denken, ich muss was anstellen. Zeugen, die berichten nur, was sie gesehen und nicht gesehen haben. Das sind Zeugen. Die beurteilen nur. Was? Und wir sollen nicht die Täter Gottes, die Akteure Gottes, die Macher Gottes sein. Nein, wir sollen nur seine Zeugen sein. Was wir gesehen haben im Himmel, was passiert, das soll auch jetzt auf Erden passieren. Die Leute, die Gott sie berufen hat, die sollen wir auch berufen. Die Leute, die Gott segnet, die wir gesehen haben, wie Gott sie segnet, die ganze Familie, die ganze Sippe, die sollen wir auch dann die ganze Sippe durchsegnen und fragen, ist das wirklich alle? Und wir sollen das tun, was wir sehen im Geist, hier übersetzen. Und wir sollen seine Zeugen sein. Zeugen, die erzählen nur was. Stell dir mal vor, du bist an einem Unfall beteiligt, du musst nur sagen, was. Und er will nicht wissen, was haben sie gefühlt. Vergiss all die ganze Gefühlsdose live, die Formel, die Gefühlsdose. Oh, ich habe einen Strom von Gott gefühlt. Nein, ich pfeife auf alle Ströme. Nein, ich sage das Wort, ich pfeife auf alle Ströme. Ich habe die Gnade Gottes erlebt und Gott ist gnädig und so weiter. Ich brauche keinen Strom. Manchmal kriege ich eine kalte Dusche gleich hinterher, nach diesem warmen, süßen Strom. So, hör auf mit Gefühlsdose live. Vertraue dem Herrn, ob du was fühlst oder nichts fühlst. Komm ich um, so komme ich um. Oder so. Ich gehe trotzdem. Nein, muss ich fühlen. Ich habe oft Gott gedient, wo da habe ich noch gar nichts gefühlt. Genau, ich habe überhaupt nichts gefühlt. Und die besten Erfolge und die schönsten Erfolge und die größten Erfolge hatte ich immer dann, wenn ich einmal am wenigsten gefühlt habe. Gefühl ist nicht der Schlüssel. Die Gnade Gottes ist der Schlüssel. So. Und der Zeuge wird gefragt, nicht, was haben Sie gefühlt? Oder was haben Sie dafür gegeben? Nein, was haben Sie gesehen? Und das zählt noch. Und manchmal muss man den Zeugen entlassen, der hat überhaupt nichts gesehen. Und überhaupt nichts erlebt. Und sagen, bitte, Sie waren gar nicht dabei, Sie quasseln nur dummes Zeug. Und das Interessante ist, da werden Zeugen, ich weiß nicht, ob du schon mal beim Gericht warst, aber wenn du als Zeuge beim Gericht mal bist, die müssen draußen sitzen und da werden einzeln reingerufen. Und dann kannst du nicht absprechen und so weiter. Oder die Zeugen sitzen manchmal auch getrennt im Zeugenstand und so weiter. Da kannst du nicht absprechen, da musst du das sagen. Und dann musst du auch schwören sogar, haben sie das auch wirklich gesehen? Oder kannst du wegen Meineid ganz stark bestraft werden? So, und deshalb, hast du das wirklich gesehen, was du von Jesus sprichst? Manchmal tun wir noch was dazu, das ist auch nicht nötig. Weißt du, gerade wenn du als Zeuge da auftrittst und noch was dazu tust, das ist auch falsch. Sag das nur, was du gesehen, was du gehört und was du betastet hast. Wo warst du da und was ist gewesen? Jedes Mal, wenn wir Gott die Ehre geben, wird die Macht Jesu gesteigert. Jedes Mal. Deshalb bei jeder Proklamation Gottes, du musst nur erzählen, was Gott getan hat. Nicht, was du getan hast, was du erlebt hast, sondern was hat Gott getan. Und es ist erstaunlich, die Leute voll Heiligen Geistes, als sie nachdem in neuen Zungen gesprochen haben, eine Weile gesprochen haben und dann hinterher anfingen zu predigen, sie priesen die großen Taten Gottes. Und das waren die großen Taten Gottes. Er sandte Jesus. Er weckte Jesus auf. Er holte Jesus in den Himmel. Nicht, er hat mich geheilt. Das ist nicht die große Tat. Die große Tat ist nicht, dass Jesus mich geheilt hat. Die große Tat ist, er sandte Jesus. Er sandte den Heiligen Geist. Das ist was, und da brauchst du gar nicht viel. Ja, ich habe noch nicht so viel erlebt, dass ich Zeuge Jesus sein kann. Du hast die Bibel voll und du musst dir nur die Bibel lesen und verstehen und sagen, das hat Gott alles getan, ich bin sein Zeuge. Und ihr werdet inne werden, ob diese Lehre von mir ist oder nicht von mir ist. Bitte, du hast es in der Hand. Was würde passieren, wenn du nur ihn bezeugen würdest? Nur sagen würdest, was Gott getan hat. Nicht, wir haben gesehen, ein Toter wäre auferstanden. Was für, die müssen ja alle sterben wieder. Mir ist doch egal, ob Tote aufsteht oder nicht. Ob ein Kranker gesund wird oder nicht. Die müssen so oder so sterben. Oder ob ein Armer reich wird oder nicht. Wichtig ist, was hat Gott getan? Eine Seele ist bei Gott mehr wert. Und er hat mir meine Sünden vergeben. Das ist, was Gott getan hat. Er hat mir meine Sünden vergeben. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber die sind alle weg. Die sind den Bach runtergespült worden irgendwo in den Gully. Die sind vergeben. Die sind verschwunden. Wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Und das ist, indem wir Jesus mutig bekennen und für Jesus einstehen. Und wir geben unseren kleinen Namen, unser kleines Image, unsere kleine Persönlichkeit ihm und sagen, Herr, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert, dass du in mein Haus einkehrst. Ich bin nicht wert. Aber da kommt zu mir. Trotzdem, ich bin nicht wert, dass du bei mir unter dem Dach bist. Sprich nur ein Wort, hat der Hauptmann gesagt. Sprich nur ein Wort. Wenn du dich zu Jesus bekennst in deiner Kleinigkeit, gering sein und klein sein und so weiter. Du gibst dich Gott hin und er das Wenige, was du hast, und er gibt dir das Große, das Starke, das Mächtige, das Gewaltige. Wir machen einen großen Tausch. Früher in der Antike, wenn zwei große Herren einen Bund geschlossen haben, einen Pakt geschlossen haben, dann haben sie den Schild genommen und getauscht, die Schilder, den Gürtel rausgemacht und die Gürtel getauscht und das Schwert getauscht. Die haben die Sachen getauscht. Dein Schwert ist jetzt mein Schwert und dein Schild ist jetzt mein Schild und dein Gürtel ist jetzt mein Gürtel. Und was wir machen mit Gott, wir machen jetzt einen Tausch. Wir tauschen unser Leben, indem wir für Jesus aufstehen, machen wir einen Bund, einen Vertrag und wir fangen ganz an, das anzuleben. Ich lebe nicht mehr, sagt Paulus, sondern Christus lebt jetzt in mir. Wir müssen anfangen, für Gott zu handeln. Jetzt natürlich mit dem Schwert und mit dem Schild und mit dem Gürtel. Und jetzt kommst du, das bist du nicht, das ist doch der andere. Nein, ich bin's, ich habe seine Waffen und er hat meine Waffen jetzt. Und Gottes Waffen ist Schwachheit, Armut, Mangel, Niedrigkeit, Untauglichkeit, Unfähigkeit. Das sind seine Waffen. Meine Waffen sind jetzt seine Stärke, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Ich komme im Namen des Herrn. In Christus, das ist das Wichtigste, in ihm zu sein. Und da werden sich so schnell deine Probleme erledigen, wenn du anfängst, für ihn da zu sein. Denn wenn du für ihn da bist, ist er für dich mit seiner ganzen Fülle, mit seinem ganzen Glanz und ganzer Schönheit da. Weißt du, die Jünger auf dem Berg der Verklärung, die haben das Große erlebt. Sie haben Jesus plötzlich wieder gesehen. Sie haben zuerst gedacht, Mose, oh, Elia, oh. Und dann war nur noch Jesus da. Und Jesus blieb Nummer eins für sie. Und mit Jesus gingen sie vom Berg runter. Und mit Jesus gingen sie weiter. Und sie haben nicht mehr Reklame gemacht. Leute, stellt euch mal vor, ihr habt Elia gesehen. Petrus, weißt du, wie der ausgeschaut hat? Der mit dem langen Bart da und der Glatze? Oder der Moses, sein Wuschelkopf? Nein, die haben überhaupt nicht für Moses und über Elia geredet. Die haben über Jesus geredet. Und wir sollen aufhören, über Propheten zu reden, über Evangelisten zu reden, über Priester zu reden, über Pastoren zu reden, über Geschwister zu reden. Wir sollen aufhören, über Gemeinden zu reden. Wir sollten aufhören, über den Teufel zu reden. Wir sollten über Jesus reden, Leute. Für Jesus aufstehen. Über Jesus reden. Weißt du, er ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und sie haben nicht über, und ich, weißt du, ein Jude, wenn der Moses gesehen hat, der hat nur von Moses, Moses war der größte Prophet aller Zeiten für sie. Oder Elia, der Feuer vom Himmel ruht, das war ein großer, gewaltiger Prophet. Aber nein, Jesus, dieser unscheinbare kleine Menschen, Jesus da, dieser Jude aus Galiläa, über Jesus haben sie gesprochen. Und sie sind mit Jesus mitgegangen. Sie sind nicht mit Elia und Moses mitgelaufen. Sie sind mit Jesus mitgelaufen. Und sie haben nicht weiter gefragt, wann erscheint wieder uns der Elia und Moses? Nein, denen hat Jesus genügt. Alle Weisen und Gelehrten werden verblassen, alle Superstars. Ihr Auftritt wird ein Ende irgendwann haben, aber Jesus ist immer noch derselbe. Halleluja. Lass uns für ihn aufstehen. Und er ist auf dem Thron, das Lamm, das auf dem Thron ist, das ist würdig zu nehmen. Lob, Dank und Preis und so weiter. Am Ende wird die Wahrheit siegen. Am Ende wird das Licht siegen. Und alle dunklen Geschöpfe, wie sie auch sind, werden untergehen. Am Ende ist alles vorbei, auch der Moses und der Elia, du und ich. Und die Not und das Elend, die ganzen Dramen und Tragödien, alles ist vorbei. Deshalb, es lohnt sich jetzt, für Jesus aufzustehen. Es gab ein Lied, weiter heilsam, aber nicht nur heilsam, aber wir haben das auch gesungen und mit Trompeten gespielt. Steh auf für Jesus. Und wir möchten für Jesus aufstehen. Und einstehen für Jesus. Weißt du, das Stehen ist nicht nur, dass du stehst, sondern wir stehen für Jesus ein. Wir verteidigen Jesus, wir bezeugen Jesus, wir bekennen Jesus. Und fang an, Jesus zu bekennen, in aller Schwachheit. Am besten zuerst einmal fange an, Jesus im Geist zu bekennen. Weißt du, und was du im Geist tust und vollbringst im Geist gehst du durch die Stadt und segnest im Namen Jesu Berlin und segnest die Müllerstraße, den Leopoldplatz, segnest da, was weiß ich, welche Straße, wo wohnst du, deine Straße ein, segne. Fang an, im Geist ein Segen zu sein. Und das, was du im Geist wirst, wirst du früher oder später auch im Fleisch. Das wirst du auch im Fleisch. Das wirst du auch in der Natur. Und plötzlich sagst du, das ist zu wenig, was ich da mache. Das ist zu wenig. Ich muss auch jetzt bekennen, ich muss mal raus. Aber zuerst musst du im Geist anfangen. Den guten Kampf, die gute Sache musst du im Geist anfangen. Und wir hören im Fleisch auf. Das ist immer das Natürliche. Das ist der Gang der Dinge. Im Geist anfangen und dann im Fleisch umsetzen. In Materie umsetzen. In der Wirklichkeit umsetzen. Aber zuerst musst du im Geist anfangen. Und nicht umgekehrt im Fleisch und dann aus dem Fleisch Geist machen. Nein. Wir müssen eines begreifen, was die Bibel sagt. Wir müssen den Glauben haben, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Jesus will ins Fleisch. Er will in die Wirklichkeit. In deine Wirklichkeit, meine Wirklichkeit. So. Und deshalb aufstehen für Jesus. Aber das kannst du nicht, wenn du nicht vorher im Geist wach geworden bist, im Geist nicht erweckt worden bist, im Geist nicht bewegt worden bist. Im Geist fängt alles an. So. Wenn du ein Haus bauen willst, du musst erst mal in deinem Kopf anfangen, werde ich ein Familien, zwei Familien, drei Familien Haus bauen, was für ein Haus soll es sein? Du fängst alles im Geist an, in Gedanken. Und so musst du auch geistlich im Geist anfangen, für die Stadt zu beten, dann kannst du erst ein Evangelist werden. Oder ein Missionar werden, oder was weiß ich. Fang an, geh zu den Türken, geh zu den Asiaten, geh zu den Inder, fang an und sag, fang mal vom indischen Restaurant das zu stehen und sagen, oh Gott, diese Inder, die hier essen, oh Gott, du möchtest diese Leute segnen, oh, du möchtest die Inder erretten, und du weißt, hier werden bestimmt welche Inder kommen, die lieben Indien, die mögen was Indisches, und so weiter. Und plötzlich, und ich sag dir, für wofür du betest, dafür wirst du ein Herz bekommen. Dafür wirst du Sympathie bekommen. Dafür wirst du eine Liebe bekommen. Deshalb fang an, für deine Feinde zu beten. Am besten, wenn du so einen Widersacher hast, dann stellst du dich bei deinem Widersacher, gehst an sein Haus und am besten ist dann, legst mal die Hand drauf und segne seine Haustüre. Und sagst, Vater, segne meinen Widersacher, der da hinten tobt und schimpft und wütet gegen mich. Herr, beschütze. Und dann streichst du deine Hand, dein Schweiß geht runter und hast die Tür gesalbt. Und die Tür gesegnet. Und da bleibt was zurück. Und dein Widersacher, was glaubst du, da war es drin gar nicht, was alles passiert ist. Du hast gesegnet. Wir sollen unsere Feinde segnen, Geschwister. Ich werde nicht zu meinen Feinden gehen und sagen, du, ich habe dich lieb und du umarmst und küsst und so weiter. Das werde ich nicht tun. Aber ich werde gute Worte aussprechen. Und segnen ist gute Worte sprechen. Fang an, über deine Widersacher gute Worte zu sprechen. Jesus, das ist, was Jesus gelehrt hat. Bergpredigt. Bergpredigt. Bergpredigt, das ist das Gesetz des Neuen Testamentes. Weißt du, und wenn du den Heiligen Geist hast, dann fällt es dir nicht schwer, die Bergpredigt auszuleben. Da machst du das mit links. Die 10 Gebote sind, oder das alte Gesetz ist schwierig, aber die Bergpredigt in der Salbung des Heiligen Geistes, das ist was Wunder. Deshalb fang an, das zu praktizieren. Und du wirst sehen, am Ende siegt das Licht, am Ende siegt die Wahrheit, am Ende siegt das Gute und am Ende siegt Gott und nicht der Teufel, aber du musst mitmachen. Du musst mitmachen. So, es ist so wichtig, dass du einfach die Gegenwart Gottes hinträgst, wo sie nicht ist. Wir müssen die Gegenwart Gottes hintragen, wo es nicht ist. Trag die Gegenwart Gottes dorthin, wo es nicht ist. Und vielleicht bringst du nur ein Taschentuch dorthin. Oder vielleicht eine Parfümflasche. Oder vielleicht eine kleine Blume. Du weißt, du möchtest jemanden segnen. Und du möchtest jemanden erreichen. Bring den Segen Gottes dort, wo es der Segen Gottes nicht ist. Wo die Traurigkeit ist. Bring was Kleines hin. Und in dem Augenblick, wo du was Kleines jemand zurückgelassen hast, am besten so ein Steinchen oder Würfelchen oder sonst noch was, und das bleibt dort, und du bist mit deinen Gebeten dort schon eingedrungen. Du musst lernen, eindringen. Ein Reich nimmt man ein, indem man so einen Trojaner bringt. Wisst ihr, was das so ein Trojaner ist? Und so ein Pferd da, und da sitzen so paar schon die besten Soldaten, Elite-Soldaten da drin. Bring in der Notsituation den Menschen einen Lichtstrahl. Bring einen Lichtstrahl. Weißt du, du betest für die Menschen, aber dann sagt der Herr zu, beten nützt alles nicht. Arbeiten musst du auch. Und deshalb, die Christen müssen lernen, auf zwei Beinen zu stehen, nicht nur auf einen Fuß hopsen. So viele hopsen nur auf einen Fuß. Wir müssen auf beide Beinen stehen und also mit einem Bein arbeiten und mit anderen Bein beten. Und dann wieder arbeiten und wieder beten. Arbeiten und wieder beten. Und so kommen wir vorwärts. Und so erreichen wir. Und dann, nachdem wir 7-mal gearbeitet und gebetet haben, dann das 7-mal oder 6-mal, dann das 7-mal, und dann preisen wir den Herrn. Danke, Herr, dass wir schon so weit gekommen sind. Beten und arbeiten. Lass uns aufstehen. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns für Jesus aufstehen. Ich denke, es ist Zeit, dass wir etwas tun von uns, dass wir uns bewegen. Herr Jesus Christus, du möchtest uns bewegen. Herr, schenk eine Bewegung des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde, in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem persönlichen Leben. Herr, die Stadt kann nur bewegt werden, wenn wir bewegt werden, wenn wir bewegt worden sind. Herr, schenke eine Bewegung des Heiligen Geistes hier und jetzt und heute. Herr, wir brauchen das. Mach uns mobil, Herr. Wir sind kurz vor dem Ende der Zeit. Die Endzeit ist angebrochen und ist voll da. Herr Jesus, wir sehen an den Zeichen der Zeit, und wir möchten die Zeit auskaufen, die uns noch zur Verfügung steht. Es ist nur noch wenig Zeit, Herr Jesus. Und deshalb schenk Gnade. Schenk Gnade in der Endzeit, in der Zeit, wo wir sind, Herr Jesus. Und mach uns zu Salz und Lichtkörnchen. Salzkörnchen und Lichtstrahlen. Herr, das sind wir. Wir müssen nicht auf dich warten und auf irgend sonst jemand warten. Du sagst, ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht. Herr, wir sind es. Und Herr, vergib uns, wenn wir das nicht waren, wenn wir uns da nicht so benommen haben, dementsprechend. Wir möchten wirklich jetzt aktiv werden für dich, Herr Jesus, und etwas ausstrahlen von dir. Christus ausstrahlen, Christus ausleben, Christus praktizieren, Christus einfach dorthin bringen, wo er nicht ist oder noch nicht ist. Wir möchten dich sehen, Herr Jesus, und in Bereichen des Alltags, überall, wo Menschen hungern, dursten und leiden und siechen, dass wir deine Liebe hinbringen, Herr Jesus, und hilf uns, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt. Wir möchten uns dem Heiligen Geist öffnen. Lass uns in Sprachen beten. Ich möchte dich einladen. Du weißt vielleicht nicht, was du beten solltest. Und das ist manchmal auch nicht wichtig, aber der Heilige Geist weiß, was du beten solltest. Halleluja, Schikala. Wenn Kranke und Schwache unter uns sind, berühr du die Schwachen und Kranken und lass deine Hand über all die Mühseligen und Beladenen sein, Vater. Lass deine Hand auf ihr Leben sein. Du bist ein guter Gott, ich preise dich. Halleluja, Halleluja, danke dir. Danke dir. Herr, und du wirst all da, wo sich Staub sich auf unser Leben gelegt hat, das putzt du weg. Herr, wo Sünde sich über unser Leben gelegt hat, das entfernst du. Du besprengst uns mit deinem Blut, Herr, und du reinigst und heiligst deine Gemeinde durch und durch. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Und wir sagen Amen.